Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin Moin und herzlich willkommen zur, oh jetzt habe ich fast einen Stimmbruch gekriegt, zur 376. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und bei mir sind Laura.
Hallo.
Theresa.
Hallo.
Und André.
Moin.
Und wir sprechen heute natürlich über Hatchet 2, das habt ihr euch vermutlich schon gedacht. Wir legen auch gleich los, haben aber noch ein paar Hinweise vorab für euch. Zum einen empfehlen wir euch ganz doll, uns auf unserer Supporter-Seite bei Steady zu unterstützen, denn dort gibt es jetzt wirklich nochmal besonders tollen Bonus-Content, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Zum Beispiel gibt es dort seit letzter Woche das neue Format Books of Blood, Theresa. Magst du unseren Zuhörenden gerne mal erzählen, was sie verpassen, wenn sie uns auf Steady nicht abonnieren?
Sehr gerne. Also, und zwar
ist. Klingt schon fast wie diese QVC-Sendung, ne?
Genau. Also, wenn Sie jetzt Steady abonnieren, erhalten Sie gratis folgende Sachen im Angebot.
Gratis.
Oder so ungefähr. Nee, also, Books of Blood ist halt unser neuer Buchclub und der besteht vor allem aus Laura und mir. Die Herren sind auch eingeladen, wenn sie sich dann dazu motivieren lassen können, auch mal ein Buch
zu lesen. André, das wäre jetzt wieder der Moment, an dem du wieder betonen kannst, dass du aktuell ein Buch liest.
Ja,
ja, aktuell ein Buch.
Ja, wir haben das auch zusammen gekauft. Oder ist es das, was wir auch gekauft haben in Hamburg? Oder ist es ein anderes?
Nee, ist ein anderes.
Ah. Na gut, aber wir haben auch, André hat sogar noch ein Buch gekauft. Also vielleicht ist André bald auch mal da. Genau, und da sprechen halt aber vor allem Laura und ich über so die Bücher einmal im Monat, die wir gelesen haben, die uns beschäftigt haben, im Positiven wie im Negativen. Und in der ersten Folge gibt es da einmal drei Bücher. Zum einen habe ich ein sehr edgelordiges Buch gelesen. Das heißt At Dark I Become Loathsome und dann den Vampir-Klassiker Camilla. Und Laura hatte auch noch ein spannendes Buch dabei, und zwar Wie die Schweine. Max, vielleicht selbst noch mal kurz zwei Sätze sagen.
Das ist auch ein Buch über André und mich.
Genau, also der englische, deutlich poetischere Titel, wie wir ja schon festgestellt haben, Tender is the Flesh. Und es ist eine Dystopie, in der Menschen statt Tiere gezüchtet werden zum Fleischverzehr.
Genau, also wilder Mix aus allen möglichen Sachen. Und das wird, wie gesagt, einmal im Monat kommen. Und da stellen wir uns gegenseitig die Bücher vor, stellen ein paar Fragen und besprechen die so ein wenig.
Moment, kann es sein, dass dieses Buch verfilmt wurde?
Also nicht, dass ich wüsste. Das wäre krass.
Ich glaube nicht.
Moment.
Das ist ein argentinisches Buch ursprünglich.
Ja, warte mal. Also ich weiß,
oh mein Gott, das wäre krass.
Ich weiß, dass Nameless Media mal einen Film rausgebracht hat, der so, also das ist ja pro-vegetarisch, das Buch, oder? Hat das so einen Unterton, so eine Metaebene?
Könnte man rauslehnen, aber es geht, glaube ich, eher so um Kritik an Massentierhaltung und so.
Ja. Mhm. Moment. Erzählt mal schon mal weiter, ich sag euch das gleich.
Ich glaube, das war's aber eigentlich, was so wichtig ist zu sagen, ohne jetzt die ganze Episode noch vorzubesprechen hier.
Dann greife ich einfach auf und erzähle euch was über das nächste Bonusformat, was wir gelauncht haben. Nämlich ein neues Format namens The Roundup, wo wir einmal im Monat über das gesprochen haben, was wir so in den letzten Wochen gesehen haben. Und zwar abseits vom Podcast natürlich. Sondern, und das muss auch kein Horror sein, sondern allgemein ein paar Highlights zu unserer Watchlisten, die wir abgearbeitet haben. Was uns hat uns da gefallen? Was wollen wir euch auch vielleicht näher liegen? Was solltet ihr auf die Watchlisten setzen? So ein bisschen einfach ein kleiner lockerer Plausch über unsere letzten Sehgewohnheiten. Auch das gibt's jetzt bei Steady regelmäßig, wie gesagt, einmal so als Monatshäppchen. Also ihr merkt schon, es gibt reichlich Angebot und reichlich Argumente, dass ihr da auf jeden Fall mal reinschauen solltet.
Ja, so haben das zum Beispiel in der letzten Woche David, Hannes, André, Daniel, Lia, Christine, Michael, Christoph, Johannes und Felix getan.
Wow.
Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Das war auf jeden Fall
Dank.
Unsere beste Supporterwoche auf jeden Fall. Und wie gesagt, es kommen, also neben diesen beiden Formaten, die euch gerade vorgestellt wurden, kommen auch noch weitere in den nächsten Wochen. Seid da auf jeden Fall drauf gespannt. Und ich werde irgendwann im Laufe dieser Episode noch diesen Filmtitel aufklären. Ich muss mich hier nur nebenbei noch durch ein paar
Seiten. Also es gibt, also genau diese, eine Verfilmung, genau dieses Buch, es gibt es auf jeden Fall nicht. Ich kommt mir aber auch so ein bisschen, da klingelt irgendwas. Und aus dem Film zumindest eine so ganz, ganz, ganz grob so eine Idee schon mal irgendwie.
Aber das ist ein Film, den wirklich niemand gesehen hat. Also ich habe ihn gesehen, aber den kannte ich nicht. Ich habe nie wieder was von dem gehört. Redet auch kein Mensch drüber. Aber der hat halt, da bringen Leute, egal, wir wollen die Leute jetzt nicht langweilen. Ich finde den Titel noch und dann prüfen wir das nachher nochmal ab im Laufe dieser Episode, würde ich sagen. Und damit ihr euch nicht langweilt, gibt es jetzt, bevor wir loslegen, noch ganz kurz. Nee, wir haben noch was. Jetzt wird's ganz spektakulär, wollte ich gerade sagen. Ganz vergesslich hier. André, wir treten auch noch live auf. Mehrfach in den nächsten Monaten. Möchtest du dazu noch was sagen?
Nee, passt. selbstverständlich gibt es News auch zu unserem Live-Format Saturday Night Fright hier in Hamburg im Savoy Theater, Filmtheater. Da zeigen wir, das wisst ihr ja schon, am 10. Mai nächste Woche Battle Royale. Das wird ganz großartig. Absoluter Klassiker natürlich und sehr beliebt. Und genau, um 22 Uhr wieder im Savoy mit Live-Podcast, allem drum und dran. Das wird gut. Wir zeigen die ungekürzte Kinofassung da. Da haben wir schon richtig Bock drauf. Und jetzt kommt der Knaller. Wir dürfen euch auch schon mal die Daten, unter Vorbehalt sei dazu gesagt, aber sollte eigentlich nichts mehr dran rütteln, für die nächsten Monate bekannt geben, nämlich bis Juli. Und zwar ist das einmal im Juni, der 21.06., der Samstag. Den könnt ihr euch schon mal fett im Kalender markieren. Denn da zeigen wir ausnahmsweise mal keinen Klassiker, sondern wir haben was ganz brandaktuelles für euch. Denn es startet da in dieser Woche der neue, heiß erwartete Teil der 28-Reihe, nämlich 28 Years Later. Und den gucken wir mit euch zusammen im Savoy am 21.06. Das solltet ihr euch schon mal im Kalender markieren. Vorverkauf ist noch nicht gestartet. Wir sagen euch natürlich rechtzeitig Bescheid, sobald es losgeht. Und am 19.07., da können wir euch noch nicht ganz verraten, welcher Film kommt. Das ist nämlich auch so ein bisschen der Schwebe. Das könnt ihr euch aber auch markieren. Der 19.07. ist im Juli das Datum für unsere Saturday Night Fright. Und dann habt ihr schon mal so ein bisschen Vorplanung, wenn ihr auch gerade von weiter weg natürlich kommt. Das wissen wir ja, die ihr immer gerne anreist, wofür wir uns auch mal sehr dankbar zeigen natürlich. Wenn ihr extra vorbeikommt von weiter weg, dann habt ihr zumindest schon mal die Daten und könnt vielleicht schon mal vorplanen, was so Zug, Hotel angeht. Die beiden Daten könnt ihr euch markieren. Wie gesagt, noch so ein bisschen unter Vorbehalt, zumindest der Juli, aber sollte eigentlich nichts mehr dran.
Ich finde es nicht.
Gib's auf, Chris.
Ich habe jetzt auch die Seite von Nameless Media nochmal durchgeguckt und es sind alle Filme, die ich erwartet habe, tauchen darin auf, aber dieser Film taucht nicht mehr auf. Wie habe ich mir das eingebildet? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir machen erstmal ganz kurz Werbung und dann geht's endlich los. Eine Geburtstagsparty kann manchmal auch 2 Wochen dauern, denn unsere Freunde von Holy sind immer noch mittendrin in den Feierlichkeiten zu ihrem 4. Geburtstag und wir können immer noch daran teilhaben. Zumindest noch bis Montag, den 5.5.2025, gibt es ein paar richtig coole Sachen und vielleicht ist ja für euch auch was dabei. Die limitierten Strawberry Shark Collectors Boxen sind zwar erwartungsgemäß schon ausverkauft, aber es gibt noch genug andere Möglichkeiten für euch. Zum einen die neue Sorte mit Litschi-Geschmack namens Birthday Bunny. Und auch der Energy Eel ist nochmal limitiert zurück. Und wenn ihr die kauft, kriegt ihr tatsächlich auch noch ein gratis Shaker on top. Für Einsteiger im Hody-Game dürfte sich zum einen aktuell das erheblich rabattierte Starter-Set Deluxe lohnen mit 42 Probierpäckchen, Shaker und allem drum und dran und natürlich auch die beliebte Mix-and-Match-Variante. Das heißt, je mehr Dosen ihr kauft, desto mehr Rabatt gibt es. 2 Dosen 10%, 3 Dosen 15%, 4 Dosen 20%. Und dazu kommen, also on top auf diese Rabatte bekommt ihr natürlich auch noch unsere zusätzlichen Rabatte durch die Creator-Codes Devils 5 und Devils Demons. Und wenn ihr das tut, unterstützt ihr damit natürlich auch unseren Podcast. Also schaut in die Shownotes, da findet ihr die Links, die Codes. Und denkt dran, nicht übertreiben, aber auf jeden Fall vielen Dank für eure Unterstützung. Und nun geht's weiter mit der Folge. Ja, Hatchet 2. Ich glaube, André kennt den Film, Laura hat ihn schon mal gesehen und für Theresa ist es die Premiere gewesen. Deswegen bin ich schon ganz gespannt, wie heute dein Fazit ausfallen wird. Das Fazit der Fans zu Teil 1 fiel auf jeden Fall positiv aus. Es wurden so ein paar, das fand ich ein bisschen irritierend, aber es ist überliefert so, dass sich einige Leute darüber beschwert haben, dass es zu wenig dieser tollen Kills gab, also von der Quantität her, und dass sie sich da mehr wünschen. Ich glaube, da hat Hatchet 2 schon mal Abhilfe ein bisschen geschaffen, aber generell waren alle zufrieden damit. Wir haben ja auch schon gehört, dass Teil 1 sein Geld jetzt nicht im Kino eingespielt hat, sondern im Heimkino super erfolgreich war und dementsprechend auch Teil 2 sehr schnell grünes Licht bekam. Und Adam Green wusste tatsächlich schon, als er Teil 1 gedreht hat, dass er auf jeden Fall einen zweiten Teil machen will. Und das ist jetzt natürlich wieder schwierig, weil ihr habt diese Information nicht gehabt. Aber vielleicht diejenigen da draußen, die jetzt erst Teil 1 nochmal nachgucken, achtet mal drauf. Man sieht in Teil 1 fast alle Mordinstrumente, die in Teil 2 verwendet wurden, sieht man irgendwo schon im Hintergrund hängen. Irgendwo in Crowleys Hütte oder irgendwo anders rumliegen. Und das fand ich tatsächlich ziemlich charmant, dass er da schon quasi geteasert hat, womit Crowley hier im zweiten Teil die Leute zur Strecke bringen wird. Dennoch vergingen ja 4 Jahre, bis Adam Green den zweiten Teil gedreht hat. In der Zeit hat er natürlich trotzdem Filmerfahrung gesammelt. Er hat einen Film namens Spiral gedreht, zusammen mit dem Hauptdarsteller aus dem ersten Teil, hat aber auch den Survival-Horror-Thriller Frozen gedreht, nicht zu verwechseln mit Olaf und Co. Hat jemand von euch Frozen mal gesehen?
Also, ja, ich. Und das ist doch der in dieser, wo die in diesem Skilift hängen bleiben.
Genau, genau, mit den Wölfen. Ja, ja.
Den habe ich gesehen, sogar, ich glaube, vor 2-3 Jahren irgendwie nochmal. Und ich finde den eigentlich ganz cool. Ja. Also ist jetzt kein Highlight oder so, aber fand den irgendwie ganz nett.
Ja, finde ich auch. Der hat durchaus Charme. Habt ihr den auch gesehen?
Nee, ich habe den nicht gesehen.
Ich habe den, glaube ich, auch nicht gesehen, nee. Ich weiß, welcher das ist, aber ich habe den nie gesehen.
Ja, also der ist durchaus, wirkt fast ein bisschen, man könnte schon fast sagen, aber vielleicht würdest du mir recht geben, das fast im Vergleich zu Adam Greens anderen Filmen so ein bisschen wie eine Auftragsarbeit wirkt, weil er sich da ja durchaus zusammenreißt ein bisschen, ne? Da ist ja auch kein großer Splatter und sowas drin und der ist schon fast humorlos, also schon sehr ernst und seriös gemacht.
Ja, der ist viel gesetzter irgendwie, ne? Also da merkt man so voll, dass er da nicht irgendwie so frei spinnen konnte und genau, der Humor ist, wenn, dann sehr zurückgefahren. Also so gut kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, aber ganz anders als Hatchet auf jeden Fall.
Ja, okay. Ich würde sagen, wir steigen mal ein. Laura, magst du kurz erläutern, worum es denn in der Fortsetzung zu Hatchet geht?
Natürlich. Und zwar setzt Hatchet 2 direkt am Ende von Teil 1 ein. Und Marybeth kann den Attacken von Victor Crowley entkommen und findet dann Schutz bei Doom Prophet Jack Cracker, der ihr empfiehlt, Kontakt zu Reverend Zombie aufzunehmen. Zurück in der Stadt erklärt Zombie unserer Heldin die komplette Legende von Victor Crowley und erklärt sich dazu bereit, zurück in die Sümpfe zu gehen, um etwaige Überlebende oder eher Leichen zu bergen. Allerdings soll Marybeth dafür ihren Onkel mitbringen. Gemeinsam mit diesem, Reverend Zombie und einigen lokalen Krokodiljägern macht sich Marybeth auf in die Sümpfe. Es stellt sich heraus, dass Bob, ihr Onkel, und der Jäger Trent gemeinsam mit Marybeths Vater für das tödliche Unglück Victors verantwortlich waren. Also die waren die Kinder, die wir aus Teil 1 kennen. Reverend Zombie glaubt, dass der Tod der beiden durch Victors Hände zum Ende des Fluchs führen wird. Doch Onkel Bob ist gar nicht der echte Onkel von Marybeth. Dieser verstarb schon vor vielen Jahren. Der Fluch kann also nicht beendet werden. Aber das hält Marybeth nicht davon ab, Victor Crowleys Körper in Stücke zu hacken und mit einem saftigen Kopfschuss in die Hölle zu ballern.
Ja, vielen Dank. Ich kann euch jetzt also mir vor allem mentale Erleichterung verschaffen, denn ich habe den Film gefunden und der ist aus dem Jahre 2018 und heißt The Farm.
Okay.
Und ja, da geht es darum, dass irgendwie Menschen entführt werden von so Öko-Leuten und die so gehalten werden wie Schweine.
Ja, aber das klingt schon ganz anders, dass die entführt werden von Öko-Leuten. In dem Buch ist das so, dass alle Tiere von einem Virus befallen sind und getötet werden und dann wirklich die Regierung quasi sagt, ab jetzt züchten wir Menschen. Also es ist ein anderes Level, glaube ich.
Okay, ja, stimmt. Genre-technisch bewegen wir uns wieder im Slasher-Bereich mit ein paar Backwoods-Elementen. Der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswerte von 2,7 von 5, auf der IMDb eine 5,5 von 10. Der Film kam am 1. Oktober 2010 in die US-Kinos und ist in Deutschland am 10. März 2011 gestartet, hat $800,000 gekostet und hat damit $156,000 im Kino eingespielt. Der Film sollte, wenn es nach den Wünschen von Adam Green gegangen wäre, hätte er gar nicht im Kino starten sollen, aber der Verleih Dark Sky Entertainment hatte da andere Pläne, hat den Film dann unrated in die US-Kinos gebracht, was der erste, ja, quasi der erste Film war seit 1978, also seit Dawn of the Dead, der unrated in Mainstream-Kinos lief. Aber nach 3 Tagen haben dann die Kinos bemerkt, was sie da für einen Film zeigen und wie brutal der ist und haben den Film dann direkt wieder aus dem Programm genommen. Dementsprechend konnte damit jetzt nicht so viel Geld gemacht werden, aber im Heimkinosektor war der Film dann wieder ein großer Erfolg. Wenn ihr den Film sehen wollt, müsst ihr dieses Mal aufpassen, denn die deutsche Version ist gekürzt und das nicht wenig. Wenn ihr den Film im Regal stehen haben wollt, greift da bitte auf die Import-Discs aus Österreich oder aus England zurück. Oder wenn ihr den Film digital gucken wollt, gibt es wie immer den Theresa-Trick, indem ihr das VPN anschaltet und auf Tubi nachschaut.
Ja, ich habe auch gerade noch, habe gerade mal den Schnittbericht auch vor mir von der deutschen Variante. Ich bilde mir ein, alles davon, was da rausgeschnitten wurde, auf Tubi gesehen zu haben. Es kommt mir auf jeden Fall bekannt vor.
Genau, das ist auch die Unrated-Version, die da digital angeboten wird. Es gab noch mal so eine Unrated-Version, die irgendwie, glaube ich, auf DVD in den USA, eine Unrated-Version, die auf DVD rausgebracht wurde. Aber ansonsten müsste das die Unrated-Version sein. Und in Deutschland gibt's halt nur eine geschnittene FSK 18-Version im Kaufhaus. Eine Content-Note habe ich nicht. Falls ihr da was habt, gerne reinschreien. Aber es ist halt Nee, dafür gibt's bei mir keine Content-Note.
Okay, dann nicht.
Da müssten wir jedes Tier erwähnen, was vorkommt. Es gibt auch Leute, die haben Angst vor Hunden.
Ja, aber ich glaube, mit Spinnen ist schon noch mal was anderes. Ich gehöre auch zu den wenigen Leuten, die Angst vor Nacktschnecken haben. Da nimmt auch immer keiner Rücksicht drauf. Aber ich glaube, Spinnen, das ist schon noch mal eine große Masse an Menschen.
Ja, gut.
Und die halt auch wirklich krass Angst haben, so, ja.
In Sachen Brutalität, André, hat sich Adam Green die Frage gestellt, was ist eigentlich akzeptabel an Gewaltdarstellung im Film, im Horrorfilm? Und hat gesagt, wir machen das, aber gehen ein paar Schritte weiter als das, was akzeptabel ist. Wie würdest du den Gewaltgrad im Vergleich zum ersten Teil einschätzen und wie würdest du ihn allgemein beurteilen?
Er ist auf demselben Härteniveau, finde ich. Hier und da noch ein bisschen ausladender und langsamer oder länger vorbereitet. Im ersten Teil waren die Kills meist sehr abrupt, auf den Punkt halt sauhart, so kurze Gewalteskalation, aber meist dann auch schnell wieder vorbei. Gab nur wenige, die sich so Zeit gelassen haben. Wir haben ja auch gesagt, er ist halt nicht Art the Clown, ne? Er quält ja nicht so, er ist ja nicht so ausufernd, was es angeht, sondern Victor Crowley war immer so rein, Kopf auseinanderreißen, weg. Und im zweiten sind die Kills ein bisschen weiter ausgedehnt teilweise, bisschen perfider, lassen sich auch mal mehr Zeit oder setzen dann noch einen drauf, wenn du gerade denkst, es ist schon vorbei. Das so würde ich die Härte einschätzen. Und es sind auf jeden Fall, also die Qualität ist sonst aber rein von den Effekten und so weiter die gleiche. Die Quantität ist aber höher, weil wir einen höheren Bodycount halt haben. So, das sind vor allem die Unterschiede. Länger, also mehr Opfer und vor allem ein bisschen ausgedehntere Kills von der Zeit her auch.
Stimmst du zu, Laura?
Ja, auf jeden Fall. Also, dass es mehr Kills sind, muss ich sagen, ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber auf jeden Fall, dass die Kills halt irgendwie länger dauern und er wechselt teilweise auch bei einem Kill dann nochmal die Waffe. Also teilweise hat er sogar 2 Tatwaffen in einem Kill. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und ich finde, sie werden auch so ein bisschen sadistischer. Können wir noch drauf eingehen, wenn wir uns die Kills einzeln anschauen. Aber genau, ansonsten würde ich auch sagen, ich weiß nicht, ob da noch viel zu toppen war. Ich glaube, es ist jetzt eher die Art der Gewalt, die sich noch mal ein bisschen verändert. Aber die Schraube war ja auch schon relativ hoch gedreht aus Teil 1.
Ja, hier kriegt sie auch einen ins Gesicht gedreht, aber dazu später mehr. Theresa, würdest du mir recht geben, wenn ich sage, dass wir, wenn es um Spannung und Grusel geht, wir uns hier auf demselben Level wie in Teil 1 bewegen und auf einem Level, das quasi gar nicht vorhanden ist?
Ja, da würde ich so mitgehen. Also spannend oder gruselig ist der eigentlich nicht. Also klar, so ein Victor Crowley ist nach wie vor eine Person, die einem schon irgendwie Angst macht, aber jetzt nicht so, dass man zusammenzuckt und denkt, wow, oh mein Gott, gruselig, sondern ja, eher furchteinflößend und den Fluchtinstinkt weckend, würde ich sagen.
Ja, genau, per se gruselig, Victor Crowley, aber nicht im Kontext des Films so richtig, ne, genau. Das Letterboxd-Zitat der Woche habe ich diesmal rausgesucht von Moonbeam Mookie und das lautet: Couldn't rate this lower than 4 stars when this has a stupid long chainsaw. Und wir werden später ja nochmal auf die Kills eingehen und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Ansonsten ist die Crew hier vom ersten Teil fast gänzlich zusammengeblieben. Es sind dieselben Leute hinter der Kamera, haben natürlich jetzt profitiert von weiteren 4 Jahren Berufserfahrung, nenne ich es jetzt mal. Es gab eine Umbesetzung. John Carl Biegler hat quasi an einen seiner Schützlinge den Make-up-Stab und Effekte-Stab sozusagen abgegeben, aber ansonsten blieben alle Leute zusammen. Bei der Auswahl des Castes hat Adam Green diesmal völlige Freiheit genossen und man muss schon sagen, er hat das fast zusammengestellt, als ob er einen Horror-Convention-Panel zusammenstellen müsste. Also hier hat er nochmal einen oben draufgelegt im Vergleich zum ersten Teil. Wir haben hier zum Beispiel eine Umbesetzung, André in der Hauptrolle. Wir haben jetzt zwar immer noch die Figur von Mary Beth, aber diese wird von Danielle Harris gespielt, die ja selber auch von sich sagt, dass sie leidenschaftlich gerne jede Horrorfilmrolle annimmt, da sie sich einfach in dem Genre zu Hause fühlt und auch weiß einfach, was da von ihr verlangt wird. Und wir haben sie ja nun schon oft genug hier im Podcast auch schon erwähnt und besprochen, sei es bei Halloween 4 und 5, bei Rob Zombies Halloween 1 und 2, bei See No Evil 2, Urban Legend, Laid to Rest 2. Sie hat natürlich auch ein paar mainstreamigere Filme mitgedreht, Last Boy Scout, hat auch einen kurzen Auftritt in Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood und ist mittlerweile vor allem erfolgreiche Podcasterin zusammen mit ihrer Kollegin Scout Taylor Compton. Aber da sind wir uns einig, glaube ich, André, Daniel Harris sehen wir immer gerne, ne?
Auf jeden Fall, ja. Wie du sagst, nimmt halt irgendwie alles an, aber macht auch irgendwie alles ein bisschen besser. Sie ist einfach eine kleine Horror-Ikone und macht immer wieder Spaß, sie zu sehen. Und es ist natürlich, ja, es ist wirklich, wenn man, der Film fängt ja wirklich genauso an, wie natürlich eins endet, nur dass halt die Schauspielerin ausgetauscht wurde. Das ist so weird irgendwie. Ich habe mir schon vorgestellt, Wenn wir jemals bei der Saturday Night Fright mal Hatchet 1 bis 3 gucken sollten. Wer weiß. Ein paar Jahren. Wenn ihr fleißig vorbeikommt, vielleicht können wir irgendwann mal Hatchet 1 bis 3 gucken. Und dann endet der erste Teil. Und dann kommt wie so eine Intermission, so, ne, so eine 15 Minuten Pause quasi. Und dann geht's 1:1 nahtlos weiter. Und dann ist einfach nur die Schauspielerin getauscht. Das ist schon echt weird einfach, ja. Also haben wir letztes Mal doch schon drüber gesprochen. Ist einfach schade. Ich finde, er hätte sich auch einfach gleich im ersten Teil einfach besetzen sollen und gut ist. Aber dieser Wechsel ist halt einfach schon so natürlich ein bisschen kontinuitätsmäßig schade, aber Daniel Harris ist natürlich super.
Man kann es natürlich verzeihen, weil Victor hat natürlich seinen Look auch dezent geändert, würde ich mal sagen. Aber auf seine Frisur.
Er hat einen neuen Friseur, glaube ich. Ja.
Ja, der auf Kreppeisen steht, auf jeden Fall. ja, auf jeden Fall, Daniel Harris ist am Start. Ich persönlich muss sagen, also ich, wie gesagt, ich bin auch großer Fan von ihr, bewundere sie sehr, schätze sie sehr, muss allerdings, das sage ich an dieser Stelle schon mal, sagen, ich finde nicht, dass sie es schlechter macht, aber ich finde jetzt auch nicht, Theresa, dass sie jetzt ein großes Upgrade zu der Schauspielerin darstellt, die sie im ersten Teil, die Mary Beth, gespielt hat.
Ja, ich muss auch sagen, ich war hier auch nicht so super zufrieden mit ihr. Ich fand sie zum Teil, ja, irgendwie ein bisschen sehr überzeichnet, weinerlich drauf irgendwie. Klar, die Situation ist auch irgendwie echt scheiße, aber es gibt fast keinen Moment im Film, in meiner Wahrnehmung, wo sie nicht weint, während sie spricht. Da habe ich doch bemerkt, ich fand das mit der Zeit auch ein bisschen anstrengend. Keine Ahnung, ob es am Drehbuch lag oder ob es halt auch dann einfach an einer nicht ganz so authentischen Darstellung des Weinens lag, aber war jetzt in dem Film auch nicht der größte Fan. Aber was ich auch sagen muss, sie hat den Film jetzt auch nicht schlechter gemacht oder so. Das ist schon okay so. Das ist ja am Ende auch kein Film, den man wegen großer Schauspielkunst schaut. Also muss aber auch sagen, ja, sie ist irgendwie eine Horror-Ikone, aber ja, da gibt es schon auch welche, die ich nochmal für ein bisschen talentierter halte.
Sie ist natürlich vor allem deshalb eine Ikone, weil sie halt auch wirklich omnipräsent im Genre ist und weil sie sehr sympathisch ist, dass sie, also sie würde diese Horror-Ikone, und sie ist ja Horror-Ikone, ne, sie hat ja jetzt auch nie in einem Weltklasse-Horrorfilm mitgespielt, muss man halt auch mal sagen, ne? Das sind halt Sequels hauptsächlich, in denen sie mitgespielt hat.
Aber also, die ist halt immer am Start gewesen. So.
Genau.
Also so alle paar Jahre gibt es halt einen Film mit ihr, so, ne?
Alle paar Jahre ist gut. Alle paar Filme gibt es ein Jahr. Nee, kann man das umdrehen?
Nee. Naja, wie auch immer. Aber ich sag, wir verstehen uns trotzdem.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, sie ist einfach, sag mal so, sie ist die Fan-Scream-Queen. Drücken wir es mal so aus. Aber sie ist natürlich jetzt keine Weltklasse-Schauspielerin oder so. Da sind wir uns ganz klar einig. Laura, wir haben dann hier natürlich, wie gesagt, weiterhin ein absolutes Best-of des Horrors. Wir haben hier Tom Holland, der hier Onkel Bob spielt und der im wahren Leben ja unter anderem der Regisseur von Fright Night ist und vom ersten Chucky-Film. Und wir erinnern uns natürlich auch an die Stephen King-Podcast. Da hat er Thinner und hat er nicht noch einen?
Oh Gott, ja, Thinner. Da hat er was verbrochen mit dem Film.
Oder was nur Thinner? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Hat er nicht doch einen Stephen King gemacht? Nee, nur Thinner, glaube ich. Ne? Aber es reicht ja auch schon. ansonsten haben wir hier noch R.A. Mikhailov. Den kennen einige. Der hat unter anderem Leatherface mal porträtiert. Wir haben A.J. Bowen da. Den kennt man aus vielen Ty West-Filmen. Wir haben Tony Todd, der hier in seiner Rolle des Reverend Zombie zurückkehrt und diesmal eine deutlich größere, umfangreiche Rolle bekommen hat. Deswegen hat er ja auch beim ersten Teil die Rolle angenommen. Und natürlich auch Kane Hodder wieder und Rick McCallum. Der war ist auch ein sehr bekannter Stuntman, zumindest in den USA. Also hier sind wieder sehr, sehr viele Leute zusammengekommen, Laura. Man kann sich quasi, ich werde jetzt nicht sagen, kaum Satz sehen, wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist schon, man merkt, das ist ein Film für Fans. Das sieht man auch an der Besetzung einfach, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, zum Beispiel die Besetzung von Trent kannte ich persönlich jetzt nicht, habe mir aber wegen der Statur direkt gedacht, dass das ein Wrestler sein muss. Und ansonsten habe ich mich in erster Linie gefreut, dass die Rolle von Tony Todd jetzt halt größer ist, weil das hatte ich ja auch letzte Woche schon gesagt, dass ich mich zwar über den Auftritt in Teil 1 irgendwie gefreut habe, aber das waren ja wirklich 30 Sekunden oder so, ne? Also es war so ein bisschen vergeudet und jetzt darf er ja hier wirklich, ist er ja quasi eine der Hauptrollen. Das hat mich sehr gefreut. Genau, und ich fand es irgendwie cool, auch so Leute wie AJ Bowen zu sehen. Das hatte ich nämlich zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der hier mitspielt. Und das ist dann schon immer cool, wenn man so im Nachhinein dann denkt, ach, das ist doch der aus Your Next und keine Ahnung. Ja, fand ich, war auf jeden Fall ganz nett.
Ich finde es auch super spannend. Adam Green hat ja mit Kane Hodder, mit Mikhailov und mit McCallum auch noch diese Ghost Hunter-Truppe, Hollywood Ghost Hunters. Ich habe da mal irgendwie habe ich da auf YouTube was gesehen. Also die sind privaten Geisterjäger und filmen das auch quasi so wie, helf mir mal kurz, wie heißt nochmal unser?
Grave Encounters?
Grave Encounters, genau, quasi.
Und nur ganz kurz, Tom Holland hat noch Legolas gemacht.
Ja.
Wie konntest du das vergessen? Ist dafür ein Rewatch nötig oder was?
Alles zuckt in mir zusammen. Ich spüre Schmerzen überall. Ja, Jesus Christ. Ja, und sonst gibt es noch ein paar kleinere Gastauftritte. Zum Beispiel spielt der Sohn von Dee Snider, vom Sänger von Twisted Sister. Der Sohn von dem spielt mit, weil Dee Snider eben auch mit Adam Green befreundet ist. Und so weiter und so fort. Das Thema wird uns auf jeden Fall nicht loslassen. Und wie gesagt, es sind auch ein paar Altbekannte dabei in neuen Rollen zum Beispiel. Aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. André, du hast es schon gesagt, der Film schließt nahtlos an den Vorgänger an und an das Ende quasi mit Mary Beth. Die wird hier quasi gerettet von unserem Jack Cracker, der im ersten Teil der Doom Prophet war. Ich nenne ihn auch ganz freundlich den Pissemann. Und das nicht ohne Grund, denn er bietet nach der Rettung Mary Beth auch direkt ein sehr warmes Getränk an. Ich wusste da auch schon wieder innerlich, ich habe schon wieder laut losgebrüllt, weil ich liebe den einfach. Er setzt sich hin, Mary Beth, so genauso wie Theresa es beschrieben hat, sitzt da weinerlich rum, wurde verfolgt von Victor Crowley und dann kommt Jack Cracker und sagt, hier, trinken Sie das. Das ist noch besonders warm. Und du weißt sofort, dass es einfach Urin in dieser Flasche drin ist.
Ja, absolut. Der Auftakt ist da eh super, super geil. Aber auch, es ist halt wieder so plump, ne? Wir haben ja schon im ersten auch drüber gesprochen. Und das setzt natürlich sofort. Der Humor ist schon wieder echt auf einer sehr, sehr niedrigen Stufe so. Man muss irgendwie doch schmunzeln, aber es ist schon echt auch echt Schulhof, ne, muss man schon sagen. Aber ich lieb's halt wirklich, dass hier der quasi auch der Doom Prophet so ein bisschen die Retterfigur spielt und der dann auch so erzählt von wegen so, ja, ich versuche ja immer alle zu warnen. Ich sag dann immer so, verschwindet von hier. Und dann denken die immer alle, ich bin wahnsinnig. Das ist schon ein guter Meta-Gag so auf Slasher-Trope des Doom-Prophets, der eigentlich nur warnen will, wirklich, weil er halt wirklich weiß, was abgeht. Aber alle halten ihn für verrückt halt natürlich. Das fand ich schon sehr, sehr geil, ja.
Ja, ich mag es auch, dass sie die Running Gags dann auch wirklich das Green die durchzieht. Das hat dann schon wieder ein bisschen Charme, auch wenn der, wie du sagst, der Humor plump ist. Aber irgendwie, wenn man das, wie gesagt, im ersten Teil schon diesen Spruch gehört hat, ich habe gehört, der trinkt seine eigene Pisse. Und wenn das dann halt hier so, ne, das ist halt einfach,
ja, es halt stimmt.
Es ist halt stumpf lustig, aber irgendwie, also dass ich, wenn ich da drüber lachen kann, dann heißt das schon was. Und ich lache ja normalerweise über sowas gar nicht. Was mir aufgefallen ist, Laura, ist, dass irgendwie, und vielleicht liegt's daran, ich habe gelesen, dass sie den Anfang zum Schluss gedreht haben. Ich kann mir vorstellen, dass da nicht mehr so viel Geld übrig war, aber irgendwie sah der Anfang, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Laura, der sah irgendwie komisch aus, der sah irgendwie ziemlich billig aus. So auch von der Kamera her sah das irgendwie schon fast wie, ich werde nicht sagen, GZSZ, weil GZSZ mittlerweile ein höheres Production Value hat als Hatchet, glaube ich. Es sah irgendwie komisch aus, finde ich.
Meinst das du jetzt den Vorspann oder wirklich die erste Szene quasi?
Quasi die erste Szene, so diese Rettung, okay. Also quasi das, was quasi neu gedreht wurde, was wir schon mal gesehen haben, sozusagen.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass mir das gar nicht so aufgefallen ist, weil ich die ganze Zeit dachte, wo ist eigentlich der Typ aus Teil 1, dem der Arm abgerissen wurde? Der hätte ja eigentlich noch im Boot liegen müssen. Und irgendwie hat mich das halt komplett irritiert, warum das gar nicht mehr vorkam, weil eigentlich hätte Mary Beth ja auch dann noch, ne, versuchen müssen, den zu retten. Und irgendwie hat mich das halt so beschäftigt, dass das jetzt inhaltlich gar keine Relevanz hat, dass ich auf den Look ehrlich gesagt nicht geachtet habe an der Stelle.
Ich glaube, dann hätten sie noch wieder einen Schauspieler für eine Filmsekunde besetzen müssen. Ich glaube, das war nicht im Budget drin, würde ich sagen. Also einfach ignorieren. Das ist
ein bisschen ignorieren. Hier wie mit dem Paul aus Friday 2, wo man nicht sieht, dass er stirbt. Und egal. Okay, also kann ich leider gar nicht so viel zu sagen.
Dann frage ich anders. Hast du denn Ben vermisst?
Nein.
Siehst du.
Nicht.
Also alles richtig gemacht. Ja. Auf jeden Fall, John Carl Beekler spielt auf jeden Fall wieder den Doom Prophet Jack Cracker. Also er hat zwar nicht mehr die Effekte gemacht, aber für diese Rolle kam er auf jeden Fall nochmal zurück. Ansonsten, Theresa Victor, den hat man auch durchaus einem gewissen Redesign unterzogen, oder? Wie fandst du seinen neuen Look?
Ja, also ihr habt ja schon über die Haare geredet, aber prinzipiell hat es mir auch wieder ganz gut gefallen, muss ich sagen. Also ich finde, er sieht ein bisschen, sein Gesicht ist noch ein bisschen anders unförmig als vorher. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was mir besser gefallen hat tatsächlich. Ich finde, es ist halt ein bisschen anders einfach.
Es ist, ich glaube, sie haben es ein bisschen an die neue Lore angepasst. Wir kommen ja später noch auf den Flashback zu sprechen. Da wird ja gesagt, dass er mit riesigen Tumoren geboren wurde und dementsprechend, André, haben sie, glaube ich, dann so ein bisschen das Gesicht, so ein bisschen, ich sag's mal, verbeulter noch gemacht als im Vorgänger. Und ich glaube einfach, dass sie ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Aufwand in das Make-up gesteckt haben, dass es ein bisschen detaillierter wirkt als im ersten. Ich muss auch sagen, ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, ob ich es im ersten oder ab dem zweiten Teil besser finde, aber schlecht finde ich es jetzt auch nicht, wie sie ihn jetzt ein bisschen umgestaltet haben. Wie sieht's bei dir aus?
Nee, ich auch nicht. Also, na klar, das werden wir auch in den nächsten Folgen noch merken, das ist eh alles nicht so ganz kontinuierlich durchgezogen, was das Aussehen von Crowley halt angeht. Ich finde, hier haben sie halt ein bisschen noch mehr auf Details geachtet. Es gibt halt auch mehr nahe Shots so ein bisschen von seinem Gesicht. Man sieht ihn generell so ein bisschen länger, eben auch das zusammen mit den Kills eben. Er kämpft auch mehr so im Zweikampf mit den Jägern irgendwie. Also man sieht einfach generell mehr von ihm. Und ich glaube, deswegen haben sie ihn auch so ein bisschen ausgefeilter modelliert und designt. Und du hast ja auch noch den jungen Young Victor, den bekannten Sumpf-Rapper in seiner Jugendversion. Da haben sie ja auch nochmal ein anderes Design natürlich gebraucht, was ein bisschen anders aussieht. Also sie haben sich deutlich mehr, glaube ich, überlegt und mehr Mühe gegeben, ihn so ein bisschen ausgefeilter darzustellen, ja.
Ich hätte Victor eher mit so einem Banjo gesehen dort in den Sümpfen, aber er kann natürlich auch Cloud-Rapper sein. Das würde auch ganz gut passen. Ja, ansonsten, Theresa, gibt's ein bisschen neue Lore. Wir erfahren von Jack Cracker, beziehungsweise wir erfahren erstmal durch ihn, beziehungsweise, nee, anders. Jack Cracker erfährt von Mary Beth aus erster Hand, dass sie die Tochter von Samson Dunstan ist, was erstmal theoretisch ja nichts Besonderes ist. Das wissen wir aus dem ersten Teil. Aber Jack Cracker gefällt das so gar nicht. Denn er weiß von der dunklen Vergangenheit um den Dunstan-Familienclan und will Mary Beth deshalb sehr dringend wieder loswerden. Ist es für dich nachvollziehbar?
Ja, schon. Und ist ja auch gerechtfertigt gewesen. Und er wäre vielleicht besser dran gewesen, wenn er sie gar nicht erst aufgesammelt hätte, weil er befürchtet dann ja, dass Victor Crowley offensichtlich denkt, dass er ihr hilft und ihn dann umbringt, was dann ja auch passiert. Also ist ja schon eine gerechtfertigte Angst gewesen. Weiß nicht, ob ich schon drauf eingehen soll, was es damit auf sich hat, was jetzt mit Samson Dunstan das Problem ist.
Das vielleicht noch nicht, aber du kannst gerne okay. Schon mal deine Abschätzung zum Ableben von Jack Cracker abgeben. Wie fandst du denn, was passiert mit ihm und wie fandst du den Kill?
Also Jack Cracker, dem werden seine Eingeweide rausgezogen, sodass er praktisch wie an so einer Leine quasi am Bauch durch seine Hütte gezogen wird und dann mit seinen Eingeweiden stranguliert wird. So, wenn das halbwegs Sinn ergibt.
Ja, er wird quasi von seinem Darm dick umarmt.
Von seinem
sozusagen.
Inneren umgebracht, ja.
Ja.
Ja, nee, fand ich irgendwie ganz lustig tatsächlich, wie der dann wirklich so einmal, ja, ist es der Darm? Vermutlich, ich kenne mich ehrlich gesagt
nicht. Ja, ich glaube schon.
Mit Anatomie, wie der Darm dann so rausgezogen wird, das ist auch irgendwie, ja, und er dann da wirklich so dranhängt und auch wirklich erstaunlich lange noch lebt und so, das fand ich schon eher humorvoll, während ich die anderen Kills eigentlich, na, mal mehr, mal weniger humorvoll finde, aber den fand ich schon doch eher ein bisschen lustig, muss ich sagen.
Ich finde, Laura, das war sogar fast vielleicht der offensichtlichste Spezialeffekt im Film, finde ich. Weil ich, das muss ich sagen, das habe ich damals schon beim ersten Mal gucken nicht so schockiert, weil man sieht halt irgendwie, dass der Darm, ja. Also das sieht mir alles zu trocken aus, was Victor Crowley da rausholt.
Also und ich meine, das ist ja trocken. Auch nicht das erste Mal, dass man in einem Film irgendwie so einen Kill sieht, wo ein Darm drin vorkommt und der sah wirklich unecht aus. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil das ja ansonsten von den Effekten irgendwie ziemlich cool gemacht ist bei Hatchet. Aber der Darm, der war so ein bisschen wie so ein vertrockneter Bandwurm. Der sah nicht so ganz fresh aus. Aber vielleicht liegt das an dem Pissekonsum von.
Das kann auch sein. Ich glaube, das hat Spätfolgen wahrscheinlich, ja. Das trocknet aus. Theresa, wir haben hier noch quasi noch eine kleine Rückkehr, denn Jack Cracker findet vor seinem Ableben noch die Videokamera, die er aus dem Sumpf geholt hat, nämlich die Videokamera von keinem Geringeren als Shapiro. Und damit, das muss ich sagen, ist eine Sache, die bei mir schon mal einen dicken Minuspunkt für den Film verursacht hat. Denn wir müssen uns jetzt durch, also gefühlt, ich weiß jetzt nicht, wie lang es tatsächlich ist, 2-3 Minuten kann sein, aber durch gefühlt 10 Minuten lang irgendwelche Soft-Erotik-Clips angucken. Das mag vielleicht lustig sein für Szene-Insider, da sind ein paar. Wir sehen Misty und Jenna wieder aus dem ersten Teil. Wir sehen eine andere Freundin von Adam Green, die Laura Ortiz, die auch in vielen von seinen Filmen mitspielt dort. Und wir sehen auch eine, die kannte ich jetzt allerdings nicht, eine Pornodarstellerin namens Casey Lynn oder so. Aber wenn man damit nichts anfangen kann, dann sind es einfach quälend lange Minuten, die man da ertragen muss, die dann auch noch suggerieren, dass Shapiro halt auch noch so ein Pedo ist, was wir noch nicht wussten von ihm.
Ja, genau. Also da filmt er halt eine, die dann irgendwie sagt so mäßig, boah, lass mich in Ruhe, Mann, ich bin 14. Man denkt sich so, oh.
Es ist wieder eine, auch so
ganz schwierig.
Ja, und es ist einfach so, ich glaube, wenn man irgendwie so einen Clip gesehen hätte oder so, wäre es vielleicht sogar ganz charmant und lustig gewesen, weil man gewusst hätte, ah, okay, die Kamera lebt noch. Und wenn er sich einen Clip angeguckt hätte und die Kamera zugemacht hätte, gesagt hätte, aha, und sie dann eingesteckt hätte, wäre ich vollkommen fein damit gewesen. Aber es war der Bogen wieder etwas zu überspannt. Da habe ich halt mindestens einen Clip zu viel gesehen, als es auch irgendwie zuträglich ist. Genau, also weil wir hätten ja alle gewusst, was abgeht, wenn man eben dann nochmal so eine Szene von den beiden Girls aus dem ersten Teil gesehen hätte und gut ist. Aber da, ja, sollte lustig sein. mein Humor ist es nicht, beziehungsweise wenn es eben so gewesen wäre, zum Beispiel wie ich es beschrieben habe gerade, dass es einfach ein bisschen kürzer ist, hätte ich den Gag, glaube ich, gut annehmen können. Und so fand ich es,
naja. André, ich glaube manchmal wenn man sich diese drei oder sag mal die alle vier Filme anguckt, dass Adam Green häufig daran interessiert ist, den Film etwas noch in die Länge zu strecken, weil die Ideen ja meistens, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der erste Teil ein seltsames Pacing hat, wo gefühlt 40 Minuten lang nichts passiert und dann kommen irgendwie 10 Kills innerhalb von 10 Minuten. Das ist ja hier auch so. Ich habe das Gefühl, dass er manchmal so ein paar Sachen einfach überzieht, um irgendwie ein paar Minuten noch zu gewinnen und das dann aber vielleicht qualitativ eher schädlich für den Film ist. Und ich habe auch nicht verstanden, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, André, in einem dieser Clips wird auch suggeriert, dass Shapiro eigentlich sogar so ein Lehrer war, ein Geschichtslehrer oder irgendwie sowas. Das macht von der Kontinuität nicht so viel Sinn. Weil er wird sich ja nicht irgendwo als Lehrer ausgegeben haben und keiner hat es mitgekriegt, dass er da neben seinen anderen drei Berufen da auch noch arbeitet irgendwie. Das weiß ich nicht.
Da ist wieder ein Gag gemacht worden auf Kosten der Logik. Die sich nackt räkelnde Dame auf dem Bett, die sagt dann so von wegen so, Moment, kenne ich dich nicht irgendwoher? Und er sagt dann so, nee, auf gar keinen Fall. Und sie dann so, doch, genau, du warst doch irgendwie mein, ich weiß nicht, das war Geschichte, Biologie, irgendwas. Du warst doch mein Blablabla-Lehrer in der Schule. Und er so, schnell Kamera aus. Also es soll halt ein Gag sein, ne? Natürlich, dass er mal ihr Lehrer war und hoppla, peinliche Situation. Aber ja, wie du sagst, es ist, ja, keine Ahnung, ist mir auch egal. Also da rann ich jetzt auch nicht drauf rum. Fakt ist auf jeden Fall, dieser ganze Kamera-Part ist völlig überzogen lang und verpasst damit auch einfach das Gag-Timing. Und Timing ist ein Problem des Films, ganz generell. Dazu auch später noch mehr. Und ja, er streckt damit bestimmt einige Sachen, auf jeden Fall, weil einfach halt, ne, der Film muss irgendwie auf seine 80, 90 Minuten kommen und die Kills allein machen es anderthalb Stunden halt auch nicht. Aber generell einmal das und ich glaube einfach generell, dass aber Adam Green auch einfach manchmal einfach nicht das beste Timing, Händchen für solche Timings hat. Der lässt dann Sachen. Der überspannt den Bogen gerne, weil er, glaube ich, das sind hier die typischen Dinge, sitzen dann da im Writing Room und schreiben das und finden das mega witzig. Yeah. Aber es funktioniert dann auf der Kamera quasi nachher nicht, im fertigen Film. Und das ist eh so ein Problem von seinem Filmemachen. Und das ist, glaube ich, das kommt halt hier zusammen. Einerseits, wir müssen ein bisschen Zeit schinden, aber auch den Bogen überspannt, so im Gag und denken, das ist halt alles viel lustiger, als es nachher ist.
Vor allem, ich habe auch gelesen, er hat halt wieder super viel rausgeschnitten aus dem Film und da denke ich mir, und das ist drin geblieben, so, ne? Aber okay.
Ja.
Da will man nicht wissen, dann, was den Weg rein nicht gefunden hat.
Das sollte besser im Verborgenen bleiben, da hast du völlig recht. Da kommen die Opening Credits, ähnlich wie im ersten Teil läuft da wieder ein Hardrock-Song, diesmal von der Band Ministry. Dazu sehen wir dann, das fand ich eigentlich ganz nett, sehen wir nochmal so die Tatorte und die Leichenüberreste aus dem ersten Teil, fand ich ganz charmant. Und am Ende der Credits sieht man dann, wie dort einer der Kumpels von Ben aus dem ersten Teil, der Kiffertyp, dort auf der Straße sitzt und sich gerade übergibt und dann wird eingeblendet, written and directed by Adam Green und es ist halt Adam Green, der sich da gerade übergibt, das fand ich eigentlich auch noch wieder ganz witzig und die Kamera schwenkt dann direkt über zu Mary Beth, die quasi aus dem Sumpf in die Stadt zurückgekommen ist und da ist es mir wieder aufgefallen, Laura, wie klein Daniel Harris doch einfach ist. Also jetzt gar nicht irgendwie diskriminierend gemeint, weil kleine Menschen sind auch toll, aber man sieht halt gerade so diesen Kontrast, wenn die Kamera so von Adam Green umschwenkt und du siehst halt, Daniel Harris mit ihren 1,52 Meter sieht halt wirklich, sieht sie aus irgendwie wie ein Schulkind, muss man ganz ehrlich sagen, irgendwie, ne?
Total. Ich habe auch gedacht so, boah, das kann doch irgendwie nicht sein, weil die war doch da irgendwie auch, ich weiß es nicht genau, aber keine Ahnung, Anfang, Mitte 20 oder so wahrscheinlich. Aber ich glaube, es ist halt eine Mischung aus ihrer Körpergröße und dass sie halt so extrem zierlich ist und dass man aber auch irgendwie halt immer noch so gut dieses Mädchen aus Halloween 4 und 5 erkennt. Also, weil ich finde, ihr Gesicht, es hat sich da noch nicht wirklich verändert und sie ist ja auch nicht so stark geschminkt in dem Film, weswegen ich immer noch so ein bisschen dieses kleine Mädchen in ihr sehe. Und das wird dann natürlich extrem unterstrichen von ihrer Körpergröße. Ist in dem Film ja auch mehrfach so, dass Tony Todd sie so wegträgt einfach.
Ja.
Genau.
Ja, sie war da tatsächlich sogar schon über 30. Aber
sie war einfach 30, ja.
Wow, genau. Ja, krass. Mhm.
Aber sie sieht halt immer sehr jung aus. Was vielleicht hat sogar auch ein bisschen mit der Größe und so zu tun hat. Dass das
also mittlerweile so nicht mehr, finde ich. Aber ich glaube, mittlerweile hat sie auch ein bisschen was machen lassen. Aber ich finde, hier sieht sie halt so, wahrscheinlich, weil sie so natürlich aussieht und wenig Make-up trägt, sieht sie viel jünger aus.
Auf jeden Fall hat sie auch ein paar Stunts selbst gemacht und Adam Green hat das irgendwie so kommentiert. Ja, das war eigentlich ganz gut, weil man sie durch ihre Körpergröße einfach auch ganz gut durch die Gegend werfen konnte. Und das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal letztendlich. Auf jeden Fall geht Mary Beth dann zu Reverend Zombie, der uns dann direkt neue Lore präsentiert. Ich versuch's mal nochmal zusammenzufassen, was wir dort zu sehen bekommen. Wir sehen Thomas Crowley, also den Vater von Victor Crowley, hier zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, und seine Frau Cheyenne, die glücklich zusammenleben, bis seine Frau eben sehr schwer krank wird und dann eben auch für längere Zeit im Sterben lag. Und um bei der Pflege so ein bisschen Hilfe zu bekommen, hat Thomas Crowley eben eine Pflegekraft engagiert namens Lina, also eine junge Frau namens Lina. Und die beiden kamen sich dann irgendwann, im Film wird gesagt, zu nahe, sprich sie gehen eine Affäre miteinander ein. Und Cheyenne verstarb dann irgendwann, aber nicht ohne noch einen Fluch auf Thomas, Lina und deren ungeborenes Baby aus der Untreue zu legen. Und dieses Kind war dann eben Victor Crowley. Und Victor Crowley wurde mit starken Schmerzen und mit riesigen Tumoren überall am Körper geboren. Und bei der Geburt verstarb dann auch noch Lina, also die Mutter. Und man sagt sich, dass sie durch den Anblick ihres neugeborenen Kindes oder vom Anblick ihres neugeborenen Kindes verstorben ist. Und man sagt sich auch, dass eben die Sümpfe bei der Geburt von Victor anfingen zu trauern und dass dann alles düster wurde und alles dort im Sumpf verdarb. Und Thomas Crowley hat dann seinen Sohn so von der Außenwelt abgeschirmt, aber nicht irgendwie, um seinen Sohn zu beschützen, sondern vor allem, um seine Untreue zu verbergen. Und dann kam es eben zu der bekannten schicksalhaften Halloween-Nacht mit dem tödlichen Prank der Jugendlichen, die dann in der Folge alles abgestritten haben und deshalb auch unbestraft blieben. Und wir wissen ja, Thomas Crowley, Theresa, verstarb dann ja einige Jahre später nach dem Unglück, ne, wir wissen es, am gebrochenen Herzen. Und seitdem streift Victor Crowley jede Nacht als Geist durch die Sümpfe auf der Suche nach seinem verstorbenen Vater. Und er durchlebt scheinbar immer wieder die Nacht seines Todes und kehrt dann als Geist jedes Mal in seinen alten Zustand zurück. Wie fandst du den Flashback, Theresa? Wie fandst du die neue Lore, die wir bekommen haben? Und würdest du mir recht geben, wenn ich sage, dass auch das wieder für die Tonalität des Films völlig unnötig traurig und deprimierend war?
Ja, schon. Obwohl ich das tatsächlich irgendwie auch wieder, da hat mir tatsächlich so der Story-Aspekt, der da uns präsentiert wurde, im ersten Teil besser gefallen irgendwie, weil sich das für mich ein bisschen schlüssiger angefühlt hat. Und das war jetzt schon wieder so, okay, irgendwie müssen sie noch was Neues, Schockierendes draufpacken. Also holen wir mal die krebskranke Mutter raus, holen wir mal die Affäre noch raus, holen wir mal noch irgendwie ein ungeborenes Kind, was wirklich nichts verbrochen hat, da verfluchen raus. Und das war dann schon wieder für mich so ein bisschen zu viel, um emotional glaubhaft zu sein. Also da hat mich irgendwie der Flashback vom ersten Teil ein bisschen mehr mitgenommen. Da war ich jetzt hier beim zweiten Teil eher so, ich dachte, ach, jetzt kommt doch. Wirklich?
Ja. André, hat dich die erweiterte Hintergrundgeschichte von Victor und seinem Vater emotional abgeholt?
Ich fand es auch ein bisschen too much. Auch da wieder. Es ist irgendwie ein bisschen zu viel. Immer ein bisschen überspannt, der Bogen. Ich fand auch die Grundlore aus dem ersten war ausreichend, auch da schon dieses alleine Tür einschlagen und dabei halt dann den Kopf treffen und so, auch schon sehr weit hergeholt. Hier halt die ganze Erweiterung mit der Frau, mit der Affäre, dann das Kind, dann dieser Fluch, der ausgesprochen wird, so auch wie in Fremdzungen. Ja, ey, okay, es ist ein Horrorfilm, natürlich, ich hinterfrage ja per se nichts, aber die hätten auch eigentlich einfach bei der Basic bleiben können. Das hätte mir gereicht, aber sie wollten natürlich unbedingt, dass da halt noch ein, dass es noch persönlicher wird, ne? Warum halt gerade Mary Beth da so besonders ist mit dem Onkel dann, Onkel Bob, aus dem Dschungelcamp direkt in die Sümpfe. Keine Ahnung, sie wollten unbedingt diese Verbindung noch so erzwungen noch herstellen, damit es da eben noch mehr gibt, um da eben was, so ein persönliches Ding draus zu machen. Wie gesagt, mir hätte es auch gereicht, dass es vom ersten fortgeführt wird, aber ich glaube, das war einfach ihre Story-Idee, dass das der Grund auch ist, natürlich, damit sie auch zurückgeht und so weiter. Ja, es ist okay, aber es ist auch hier eben, wie gesagt, ein bisschen zu drüber.
Es war für mich so ein bisschen so vorgegaukelter Tiefgang gewesen, so als ob sie da noch was reindrücken wollen, um den Film ein bisschen anspruchsvoller zu machen. Aber bei mir, Laura, ist es da schon wieder daran gescheitert, dass ich finde, und das muss man, kann man Adam Green durchaus auch vorwerfen, er ist jetzt nicht unbedingt der Meister der Inszenierung, ne? Also allein auch, wie lange dieser Dialog dort geht zwischen Reverend Zombie und Mary Beth, ohne dass da irgendwie mal was passiert inszenatorisch. Man kann ja auch einen Dialog irgendwie mal ein bisschen schöner gestalten. Und eben auch diese sepiafarbenen Flashback-Szenen sind halt auch hässlich wie die Hölle, ne, muss man schon sagen.
Genau, also ich finde, es fängt an mit dem Filter und es endet halt wirklich damit, dass, dass niemand es eigentlich gebraucht hätte und dass es auch niemandem jetzt so wirklich was bringt, finde ich. Also, ich habe jetzt nicht, wir sollen jetzt ja kein Mitleid mit Victor Crowley haben, oder? Das, also es führt zumindest nicht dazu.
Also ein bisschen glaube ich schon tatsächlich, dass wir das haben sollen, weil da so die Wortwahl ist halt schon so ne, auch dass er eben durch die Wälder jede Nacht streitet. Das ist ja erstmal schon mal ein Fluch für ihn, dass er jede Nacht wiedergeboren wird. Das ist ja schon mal bemitleidenswert. Und auch, dass er quasi immer auf der Suche nach seinem toten Vater ist. Das ist schon, soll schon ein bisschen Mitleid suggerieren, glaube ich.
Ja, aber genau, das glaube ich auch. Aber ich finde halt, das passt überhaupt nicht zu dieser Filmreihe. Also, weil im Endeffekt geht's ja um die Kills. Es geht ja nicht um Figuren und Figurenentwicklung oder Spannung oder Grusel, sondern es geht ja eigentlich nur darum, einen mehr oder weniger lustigen Rahmen für diese Kills zu finden. Und deswegen verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum da jetzt eine zusätzliche Lore noch her musste. Also ich fand's ähnlich wie Theresa eben gesagt hat, also in Teil 1 fand ich den Rückblick schon auch schon grenzwertig, aber hier dachte ich nur so, oh nee, Leute, also
Das Fantastische, André, ist ja an diesem Flashback, ist, dass er ja letztendlich, und das ist dann wieder typisch Adam Green, eigentlich nur eine Rechtfertigung dafür ist, um uns zu sagen, ja, und wie gesagt, das macht er jetzt schon seit vielen Jahren. Und dann bekommen wir direkt noch ein Flashback, einfach so eine Aneinanderreihung von wahllos ausgewählten, besonders brutalen Kills. Der eine Typ bekommt einfach sein Unterkiefer rausgerissen, hat wieder eine Schlabberzunge, der andere bekommt wie so eine Salami eine Scheibe von seinem Gesicht abgeschnitten, der andere bekommt eine Schaufel bis zur Besinnungslosigkeit oder bis zum Tode ins Gesicht geschlagen. Es ist einfach nur für so eine Killmontage im Endeffekt gedacht gewesen. Damit wird man entschädigt, aber es hat bei mir funktioniert.
Ja, das finde ich halt wiederum auch, dass sie dann eben einfach so eine Montage zusammenschneiden, wo erstmal einfach so zum Einstimmen, ne, so zum Reinkommen.
So verschwenderisch, ne, so ein bisschen.
Ja, teilweise auch schon zu gut fast. Ja. Einfach schnell mal so eine Gore-Montage reingehauen wird, so ein bisschen zum Einstimmen. Da beschwere ich mich natürlich nicht, ja. Also das ist ja nur der, wie du sagst, nur der Aufhänger dafür, aber die war okay.
Es gibt noch ein kleines Easter Egg im Hintergrund. Bei Reverend Zombie im Laden läuft so eine Reportage im Fernsehen. Ich glaube, das kam aber erst später, wenn die Jäger da alle versammelt sind. Und dort sieht man Emma Bell, die Schauspielerin, die auch im Frozen mitgespielt hat, wie sie quasi über die Ereignisse in Frozen spricht und erzählt, wie sie quasi die Inhaber dieses Sessellifts dort verklagt. Also hat er auch noch so einen kleinen Spin auf seinen anderen Film, den er zu der Zeit promotet hat, reingesetzt. Ganz charmant.
Krass, dass du das sagst, weil mir ist das aufgefallen und mir kam die Schauspielerin halt auch so, ich wusste sofort, dass ich einen Film mit der kenne. Und irgendwie dachte ich dann aber, es wäre ein Ausschnitt aus Final Destination.
Ja, da hat sie auch mitgespielt, genau. Ja.
Okay. Ja, gut. Dann macht
im fünften, genau. Ja, die aus dem fünften Teil ist das, die blonde Dame. Genau, und das ist irgendwie ganz lustig, weil sie sagt, ja, ich verklag die dort alle von dem Sessellift-Verein dort. Und das ist schon, wenn man halt Frozen kennt, ist es ganz witzig. Wenn man nicht kennt, dann ist es nicht ganz so witzig. Auf jeden Fall will Mary Beth die Leichen ihrer Familie aus dem Sumpf holen und benötigt dafür die Hilfe von Reverend Zombie. Dieser willigt auch ein, mit ihr dann nochmal zurückzufahren, stellt aber gewisse Bedingungen auf. Zum einen benötigt man sehr viele Waffen, man benötigt die Hilfe spezieller Leute, die er einlädt dazu. Und Mary Beth soll auf jeden Fall ihren Onkel Bob mitbringen. Da merken wir natürlich schon, Theresa, Reverend Zombie hat da ein paar Hintergedanken. Und wir lernen Sean aus dem ersten Teil, der damals die Expedition geleitet, oder damals, einen Tag vorher, die Sumpfexpedition geleitet hat. Wir lernen seinen Bruder kennen, Justin, der vom selben Schauspieler gespielt wird. Und das finde ich schon wieder, also das finde ich auch fantastisch, dass sie das wirklich durch alle vier Teile durchziehen, dass, ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen, Perry Shen, dass er da auch mitspielt in allen vier Teilen, das ist Spoiler für dich, das ist schon mal sehr charmant, aber in anderen Rollen. Das finde ich witzig. Fandest du es auch witzig?
Ja, ich wusste auch, dass der in allen Teilen mitspielt, weil ich ja auch immer so bei Letterboxd schaue, was haben die sonst noch so gemacht, und ich mir schon dachte, auf welche absurde Art und Weise holen die den wohl zurück? Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass es einfach der Brudertrick ist oder dass es einfach der Bruder ist, der zufällig wirklich haargenau so aussieht. Ich bin gespannt, ob er dann, ob das praktisch Vierlinge sind oder ob sie sich noch einen neuen Twist für den dritten und vierten Teil dann ausdenken.
Freu dich auf den vierten Teil, da ist seine Rolle wirklich fantastisch.
Okay, da bin ich gespannt drauf, aber das fand ich tatsächlich auch eigentlich irgendwie ganz lustig, dass der dann da auf einmal um die Ecke kommt und nach seinem Bruder fragt. Ja, das ist dann irgendwie, das kann ich vielleicht schon mal allgemein sagen, einen Humor, der mir deutlich mehr zusagt. Jetzt gar nicht, weil ich da vorm Fernseher saß und mich eingekringelt habe vor Lachen, aber weil es irgendwie charmant ist und nicht so plump und auch nicht so gemein. Also generell diese ganze Sequenz dann, wo die ganzen KrokodiljägerInnen zu Reverend Zombie kommen und da, weiß ich nicht, dann der eine ständig nach diesen Cookies fragt, was nicht lustig ist und ein bisschen drüber, aber es tut halt auch irgendwie keinem weh. Oder als dann Reverend Zombie seinen Auftritt hat und praktisch auf die Bühne kommt und dann so richtig, ja, schlechte Musik mit richtig schlechter Qualität im Hintergrund läuft und er da so richtig, ja, halbherzig so eine kleine Mini-Entrance-Show abzieht. Und das fand ich halt wirklich lustig irgendwie, weil das passt in dieses Setting. Das ist wahrscheinlich genau so, wie das ablaufen würde. Und es ist halt im Vergleich zum ersten Teil, ja, halt nicht so plump und nicht so, ja, plump ist, glaube ich, das richtige Wort einfach. Dabei bleibe ich, ja.
Ja. Genau, Onkel Bob lernen wir ja dann noch kurz kennen, der ich wollte gerade sagen, der Mary Beth unter der Dusche erwischt, aber es war ja fast so. Der hat eben starke Bedenken in diesem ganzen Vorhaben. Das wirkt alles so ein bisschen suspekt. Irgendwas ist da schon mal vorgefallen in der Vergangenheit. Wie gesagt, auch nach dem Spruch von Reverend Zombie, der da unbedingt drauf besteht. Aber am Ende ergibt er sich seinem Schicksal und so landen wir, wie Therese es eben gesagt hat, im Haus des Voodoos bei Reverend Zombie und dazu nicht nur Mary Beth und Onkel Bob und Reverend Zombie anwesend, sondern auch zahlreiche, ja, professionelle oder weniger professionelle Jäger und Jägerinnen anwesend. Da gehen leckere Cookies rum, die ich übrigens auch sehr mag, diese Cookies, die sie da essen. Ich liebe die. Reverend Zombie zieht dann seine Voodoo-Show ab, als jedoch die Frage aufkommt, warum die Leute sich da überhaupt versammelt haben und wer oder was zum Teufel dort überhaupt gejagt wird, kommt die Antwort, wie aus der Pistole geschossen, na, Victor Crowley wollen wir jagen. Und plötzlich, Laura, lichten sich die Reihen. Da wollen dann plötzlich nicht mehr so viele mitmachen. Verständlich, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Ich meine, er ist ja auch anscheinend wirklich so eine Urban Legend da in New Orleans und die Leute, ne, wissen von ihm und meiden den Sumpf. Deswegen ist er ja auch so relativ wenig belebt. Und ich finde es, ich glaube, die anderen hätten es jetzt ja auch nicht unbedingt gemacht, wenn man ihnen nicht Geld geboten hätte oder wenn einige von ihnen nicht so persönliche Motive gehabt hätten, wie sie wollen ihren Bruder finden oder halt die Leichen von ihrer Familie bergen, ne? Also ich wäre auch nicht freiwillig mitgefahren.
Was ich sagen muss, und André, du hast ja vorhin schon mal das Stichwort Pacing angesprochen, vielleicht kommen wir mal an diese Stelle drauf zu sprechen, weil ich glaube schon ein bisschen, dass ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ich sage jetzt was, wahrscheinlich wirst du dem widersprechen. Ich sage, Adam Green serviert uns hier wieder, ich greife schon mal auch die nächsten Minuten vorweg, 48 bis 50 Minuten, theoretisch null Story, pure Langeweile, aber irgendwie schafft er es das so, und ob das liegt nicht an der Inszenierung, weil die Inszenierung ist halt, sag ich mal, sehr trocken, aber irgendwie schafft er es, dass ich nicht merke, dass ich mich langweile eigentlich. Und ich weiß nicht, ob es darin liegt, dass ich schon weiß, dass man entschädigt wird wieder, wie im ersten Teil mit einem gigantischen Payoff. Ich habe keine Ahnung, kannst du dir das vorstellen? Weil ich würde nie sagen, dass Hatchet langweilig ist. Aber jedes Mal, wenn ich den sehe, sowohl Teil 1 als auch 2 als auch Teil 3, ist ja erstmal die komplette erste Filmhälfte totale Langeweile. Weißt du, was ich meine? Aber ich beschwere mich nicht darüber, weil irgendwie weiß ich nicht.
Ja, beim ersten finde ich es auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Beim zweiten, jetzt muss ich jetzt im Rewatch sagen, ist es mir doch echt noch mal krass aufgefallen. Und hier habe ich sogar auf die Uhr geguckt. Ja, es passiert trotzdem immer was. Ja, er schafft es wieder, dass immer irgendwie Bewegung drin ist. Also es ist nicht per se Langeweile. Aber es fällt dann schon auf, dass es doch einfach 50, ich habe die Uhr geguckt, es dauert 50 yeah. Minuten, bis Victor Crowley auftaucht. Und du hast halt dann da drin eben natürlich diese Flashback-Geschichte noch, ne? Du hast hier dann noch die Sache mit ihrem Onkel, mit Onkel Bob, dies, das. Er erzählt schon was. Und auch erstmal dann in den Sumpf hingehen, an diese Versammlung und so weiter. Das dauert ja alles seine Zeit. Und ich sag nicht, dass ich so richtig gelangweilt war, aber es fiel mir doch auf, wie er Zeit streckt einfach. Und ich habe dann echt wirklich auf die Uhr geguckt und das erste Mal war dann so nach 40 Minuten, dann war ich schon so, oh krass, okay. Und dann eben wirklich habe ich dann nochmal geguckt, eben wann, als dann Crowley kam, dann waren es dann wirklich 50. Es ist schon echt eine lange Durststrecke und die Geschichte ist schon echt auch wieder sehr zusammen oder beziehungsweise zerdehnt erzählt, damit sie eben auch ein bisschen Zeit einnimmt. Und ja, beim ersten fand ich es noch nicht so schlimm. Beim zweiten jetzt wieder muss ich sagen, hier das nochmal ein bisschen überspannt. Die erste Hälfte ist schon ein bisschen schwach. So. Und es, ja, man wird entschädigt, das auf jeden Fall. Da gebe ich dir auch rückwirkend wieder recht so. Man geht dann trotzdem wieder am Ende so raus, denkt sich so, ja, okay, das war doch ganz wieder ganz nice. Aber ja, die erste Hälfte ist mir jedenfalls diesmal noch mal ein bisschen negativer, in Anführungszeichen, aufgestoßen, aufgrund der wirklich langen Überbrückung, bis es wirklich mal losgeht.
Ja, das ist auch wieder, ne, diese Keks-Szene zum Beispiel, auch, ne, es ist alles so langgezogen, ne? Und es ist witzig.
Die komme ich auch nochmal.
Sie haben ja sogar, also mussten teilweise so viele Takes machen, dass den Schauspielern dann auch echt schlecht wurde von den Keksen, weil sie die ganze Zeit festmund. Und André, hast du übrigens Lloyd Kaufman gesehen von Troma? Der sitzt da ja auch in den Reihen.
Ja, der sitzt auch, ja.
Aber das war, ja, das ist schon, ne, ich habe auch das Gefühl, Laura, dass irgendwie Green es nicht schafft, einen richtigen Spannungsaufbau herzustellen. Ich glaube, das ist vielleicht eher das Problem. Und auch das, was André meint, zwar es ist alles irgendwie, da ist man der Gag bei, irgendwie hat das, man langweilt sich nicht zu Tode, aber er nutzt diese Zeit irgendwie nicht. Also man könnte diese 50 Minuten, die da vergehen, bis wir im Sumpf ankommen, die könnte man ja auch irgendwie sinnvoller nutzen, als das, was uns Green hier präsentiert, ne?
Ja gut, aber ich glaube, also womit denn? Mit Charakterentwicklung? Dazu bräuchte man ja irgendwie ein ganz anderes Drehbuch. Und ich glaube, das liegt ja nicht nur am Budget, sondern auch, dass das eigentlich nicht die Art von Film werden soll. Ich muss aber sagen, dass es mir witzigerweise genau andersrum geht wie André. Also ich fand halt die erste Filmhälfte in Teil 1 wirklich super, super zäh. Und in Teil 2 ging es mir ähnlich wie dir, dass ich so dachte, boah, eigentlich habe ich jetzt hier richtig viel Murks gesehen die letzte Dreiviertelstunde. Aber irgendwie hat es mich einfach besser unterhalten trotzdem. Obwohl ich auch sage, so, ne, es ist nicht viel Relevantes passiert, aber so insgesamt finde ich den zweiten ein bisschen charmanter. Auch wenn er ist auch nicht spannend, auf gar keinen Fall. Aber ja, vielleicht ist das wirklich eine Tagesformsache oder es liegt halt auch wirklich daran, dass man schon weiß, ah, okay, ist halt ein langer Vorlauf, aber gleich geht's ab.
Also ich würde da gerne einhaken wollen, weil ich das ja genauso sehe. Wir wissen ja auch, dass ich den ersten Teil ziemlich anstrengend fand und du ja auch, warst da ja auch nicht der größte Fan von. Und ich glaube einfach, ich sehe meine Hypothese von letzter Woche bestätigt, dass es einfach an den Figuren liegt, die hier einfach jetzt nicht übermäßig sympathisch sind, aber auch nicht so unsympathisch und auch nicht so überzogen nervig. Die sind alle irgendwie okay. Ich kann über fast niemanden wirklich, wirklich schlecht reden. Und ich glaube, dass das den Unterschied macht, dass man einfach nicht die Leute sieht und sich jetzt schon einfach nur wünscht, dass sie einfach alle sterben. Würde ich
sagen. Wollen wir uns die Truppe mal anschauen? Wer denn jetzt überhaupt hier mit bei der Expedition ist.
Ja.
Ich meine, wir haben, klar, Mary Beth ist klar, sie ist wieder dabei. Reverend Zombie haben wir auch schon kennengelernt. Ist, würde ich sagen, also klar, weil es halt Tony Todd ist, mag man ihn, aber ist natürlich so jetzt rein storytechnisch zwielichtig. Wir wissen, der hat jetzt nicht die besten Absichten dort, auch wenn er Mary Beth auf den ersten Blick helfen will. Ich fand Onkel Bob, ehrlich gesagt, echt lame. Ich glaube, das liegt daran, dass Tom Holland jetzt ein guter Regisseur ist, aber jetzt als Schauspieler bedingt praktikabel ist, würde ich sagen.
Ja, und seine Rolle ist halt auch irgendwie jetzt nicht so groß irgendwie. Ich meine, er ist ja auch eigentlich, hat ja so diese klassische Beschützerrolle, dass er irgendwie auf Mary Beth aufpassen möchte. Und so viel mehr Charakter bekommt er da ja irgendwie auch nicht und ist dann ja trotzdem auch eher in dieser sehr konservativen Rolle gefangen, so der vernünftige Erwachsene zu sein, so den Vibe gibt er mir. Und da ist dann vielleicht auch einfach nicht viel zu holen, außer halt der einzige Vernünftige in diesem Film zu sein, der irgendwie sagt, so hier, mein Schatz, wollen wir nicht lieber mal ins Krankenhaus gehen, anstatt auf irgendwie zurück in den Sumpf.
Wir haben hier ein Liebe oder ein Liebespaar, ist es ja noch nicht am Anfang, aber da ging auf jeden Fall mal was.
Sie waren zwischen, es mal.
Sie waren es mal, genau, zwischen Avery und Layton. Da ging mal was, aber Layton heiratet jetzt demnächst jemand anderes, aber man merkt, da sind noch Funken zwischen denen und Layton passt es so gar nicht, dass Avery da auch sitzt und mitkommen will. Dann haben wir Trent. So einen richtigen Grummelbär, groß, kräftig, Glatze, Sonnenbrille. Muss ich sagen, ist jedes Mal, wenn der Film, also wenn wir die Leute dort kennenlernen, denke ich, oh, Trent, ah. Ich muss schon mal sagen, für mich entwickelt sich Trent so ein bisschen zu einem MVP im Film, weil zum einen, weil er am Ende später diese legendäre Wrestling-Einlage mit Victor Crowley hat und der ist irgendwie nett. Man denkt das gar nicht, aber er versucht immer den Leuten irgendwie zu helfen und hat gute Ideen im Film.
Ja.
Finde ich zum Beispiel. Aber dann hast du auch so Flitzpiepen wie Cletus, wie Vernon.
Ja.
Vernon heißt er, glaube ich, ne? Und den einen Typen, da weiß ich gar nicht, wie der heißt, der mit orange Mütze. Die sind dann wieder irgendwie so eher nervig austauschbar. Und dann hast du jemanden wie John, der ja von Rick McCallum gespielt wird, der gefühlt, glaube ich, ein einziges Wort im ganzen Film sagt. Aber bei dem ich sagen muss, den fand ich interessant. Weil der sah halt aus einfach wie so ein mittelalter Mann, der maximal generisch und schlicht und normal aussieht, ohne Ecken und Kanten, aber er hat diese geile Narbe über und unter dem Auge, die mir sagt, der Typ hat's eigentlich richtig drauf, nur er muss es hier gar nicht den Leuten unter Beweis stellen, weil er weiß, dass er es drauf hat. Deswegen, den fand ich auch ganz charmant eigentlich, da hat er auch was für mich. Aber was ich schade fand, Theresa, war, dass hier die Geschlechtsverteilung doch eine große Indiskrepanz bekommen hat im Vergleich zum ersten Teil. Das fand ich ein bisschen nervig, aber
das stimmt. Das ist halt einfach, ja, glaube ich, auch ein Film, da hat man sich jetzt nicht so viele Gedanken drum gemacht, dass es vielleicht auch, ja, Krokodiljägerinnen gibt. Vielleicht sind die auch tatsächlich einfach etwas in der Unterzahl statistisch gesehen, aber eine Frau mehr, ja, wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen. Vor allem eine Frau mehr, die nicht ihre Brüste zeigt vielleicht mal, die ansonsten auch noch einen Wert im Film hat, außer, genau, für den Bubi-Count zu sorgen. Aber es ist auch nichts, was ich von dem Film irgendwie erwarte. Also zumindest nicht von dieser Art Film, dass da großartig Diversität herrscht. Gefreut hätte es mich schon, aber naja, wie gesagt, habe es jetzt nicht unbedingt erwartet. Und insgesamt finde ich aber auch, dass die halt irgendwie hier wie zum Beispiel der Cletus oder der Vernon, die waren jetzt nicht sympathisch, aber ich fand sie trotzdem nicht so schlimm wie die ganze Riege aus Teil 1. Und vor allem in der Masse sind die alle echt voll okay. Und auch da so unser, ja, Liebespärchen, Ex-Liebespärchen, dann wieder Liebespärchen. Ja, hätte ich jetzt auch so in dem Sinne nicht gebraucht. Aber warum eigentlich nicht so? Die sind irgendwie trotzdem, fand ich sie nicht so unangemessen wie halt irgendwie dieses Porno-Ding aus Teil 1. Also ich war da doch echt recht zufrieden mit, muss ich sagen.
Es ist zumindest, wirkt es so tatsächlich wie eine Truppe, also also im Rahmen dieser unrealistischen Story würde ich sagen, sind das tatsächlich auch die Leute, die da mitkommen würden und sich bewerben würden für diese Expedition. Gerade so ein Typ wie Cletus, natürlich, so ein Sumpf-Redneck, natürlich kommt der da mit und der, ne, also es ist jetzt, und wie gesagt, sie sind per se dumm und dumpf und stumpf, aber sie sind jetzt nicht super krass nervig, da würde ich direkt
geben. Ja, und vor allem finde ich, sind sie nicht so unrealistisch, also weil in Teil 1 denkt man sich ja wirklich so, weiß ich nicht, das sind alles Leute, denen kaufe ich nicht so richtig ab, dass sie so in dem Ausmaß in der echten Welt existieren. Und hier kann ich mir das schon eher vorstellen.
Gehen wir mal rum. Wer, Laura, war für dich denn hier der Douchebag der Woche? Wer hat dich am meisten genervt und warum?
Ja, da musste ich tatsächlich ein bisschen überlegen, weil es mir insgesamt auch so ging. Also ich finde, das sind jetzt hier keine Identifikationsfiguren oder sonst irgendwas, aber das braucht es ja auch nicht unbedingt in dem Film. Aber ich fand die halt auch insgesamt deutlich weniger anstrengend als die Figuren aus Teil 1. Und hab dann nach langem Überlegen mich für Cletus entschieden. Ja, weil, ne, hast du eben schon gesagt, der ist halt irgendwie so ein typischer Redneck und hat jetzt ansonsten keine große Charakterzeichnung und ist ja auch irgendwie dann schnell fort. Und deswegen habe ich einfach ihn gewählt. Aber ich hätte genauso gut auch Vernon nehmen können, zum Beispiel.
Ja, ich bin auch bei Cletus, einfach nur, weil ich glaube, ich, also wenn ich jetzt bei dieser Expedition dabei wäre, wäre das die Figur, mit der ich, also mit, von der ich am meisten Abstand halten würde, glaube ich, weil ich ihm zutrauen würde, dass er durch seinen Mangel an Intellekt mich irgendwie in Gefahr bringt. Und das ist der Grund, warum ich ihn gewählt habe. André, wie sieht's bei dir aus? Wer hat dich am meisten genervt und warum?
Ich habe auch überlegt und wäre da eigentlich auch schon bei euch tendenziell, der ist schon wirklich nervig und halt wirklich so ein, auch so ein Abziehbild-Nerv-Charakter, ne, der so dafür fast schon geschrieben wurde zu nerven. Ich bin letztendlich aber, und da sind wir wieder bei den Keksen, ich bin bei Vernon. Diese Szene hat mich so genervt, wie er mit vollem gefressenem Mund, ich kann es ja nicht leiden, wenn Menschen mit vollem Mund reden, ne, und dann auch noch so abschmatzen und so, wie er diese Kekse in sich reinfrisst, überhaupt noch diese, auch die sich in die Länge ziehen, ne, so von wegen, gibt's noch Kekse, gibt's jetzt oder später, und dann halt die Fresse voller Kekse und dann hält Tony Todd seine Rede und dann er nochmal, gibt's übrigens auch Milch, Alter, hab ich so aufgeregt, diese Szene, einfach, aber auch gar nicht lustig, einfach nur komplett nervig, und auch später fand ich ihn einfach auch immer so drüber und der ist so, Der ist so auch so Comic Relief, soll der so halt so verschoben lustig sein, ging mir gar nicht rein. Nee, Vernon kann raus.
Man ist ja auch, doch, Theresa, mit den Figuren, ja, eigentlich verbringt man mit denen ja fast weniger Zeit, als das im ersten Teil der Fall war. Ich glaube, das hat auch nochmal eine Rolle gespielt, warum sie nicht ganz so nervig waren. Weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wir haben jetzt die Truppe aus dem ersten Teil nach 15 Filmminuten schon kennengelernt und die tauchen ja auch hier alle erst nach 30, 35 Minuten auf oder bekommen mal irgendwas zu reden oder so. Ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass zum Beispiel jemand wie Cletus jetzt so, ja, nervt, aber der spielt halt auch nur gefühlt 7 Minuten im Film mit, bevor er stirbt, ne? Ja. Aber wen hast du gewählt?
Ich habe auch Cletus gewählt, eigentlich auch aus ähnlichen Gründen wie ihr jetzt auch, aber bin auch dabei. Ich fand jetzt nicht, dass der trotzdem so der schlimmste Charakter aller Zeiten jemals in einem Horrorfilm ist. Was ich aber tatsächlich auch sagen muss, ich fand die alle nicht so unsympathisch, aber ich fand, sie waren mir trotzdem auch alle relativ egal. Und ich hatte auch echt Probleme jetzt mit den Namen und denen irgendwelche Charakterzuschreibungen zu geben. Also ich sitze hier die ganze Zeit mit Letterboxd offen und muss schauen, wie heißt hier eigentlich wer. Weil dann doch so eine Masse an Leuten da sind, die ja auch nicht so richtig relevant sind eigentlich. Ich finde sie trotzdem, wie gesagt, angenehmer. Aber deswegen hatte ich auch total Probleme zu sagen, wen ich jetzt daraus am liebsten mochte, weil die irgendwie halt alle so okay waren. Alle hatten irgendwie, ja, ganz okay Eigenschaften und ein paar nervige. Aber hatte jetzt auch große Probleme zu sagen, wen ich denn tatsächlich am besten fand, wenn ich da schon überleiten soll. Das habe ich eine schöne Überleitung geschafft.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Ja, und ich habe jetzt Mary Beth genommen, obwohl ich da auch irgendwie nicht so richtig hinterstehe, muss ich sagen. Jetzt, wo ich doch mal so drüber nachdenke, weil ich sie schon auch ein bisschen anstrengend fand, aber so, die hat halt trotzdem auch nichts Schlimmes gemacht. Ich fand halt, ich glaube, da ist es eher das Schauspiel, was ich etwas anstrengend fand, als sie jetzt als Figur, aber ich könnte auch bei allen anderen nicht sagen, ja, das war jetzt irgendwie ein super cooler Charakter. Vielleicht am ehesten Tony Todd, weil er noch seine, als er dann die Geschichte erzählt, die Lore-Erweiterung, der hat einfach so eine schöne Stimme. Den höre ich gern so beim Geschichten erzählen. Vielleicht reicht das doch schon, um der mein Survivor of the Week zu sein. Ich weiß noch nicht. Also es fällt mir echt schwer. Ich kann es im Grunde genommen nicht wirklich sagen.
Ich stelle mal schon mal eine These auf, Laura und André, weil ihr kennt ja auch den dritten Teil schon. Also ich vermute mal, dass es wie in der letzten Woche sein wird, dass Mary Beth auch eure Nummer 1 sein wird, weiß ich nicht, könnt ihr mir ja gleich erklären, aber ich vermute es einfach mal ganz stark. Ich stelle dem aber entgegen, dass Mary Beth für die ganzen Todesfälle verantwortlich ist. Ab Teil 2. Weil sie lockt die Leute immer wieder in diesen Sumpf zurück. Die gar nichts dafür können. Immer lässt sie sich irgendwas einfallen, um irgendwie 20 Leute in den Sumpf hinzukehren.
Naja, aber also es ist ja nicht Mary Beth an sich, sondern das schlechte Drehbuch. Und also ich habe halt auch lange überlegt, weil
sie hätte
ja
auch zur Polizei gehen können. Und sagen, ja, genau, können, meine Verwandten sind tot.
Das natürlich, genau, aber warum macht sie das nicht? Weil sie ja irgendwie schon weiß, das ist was Übernatürliches und deswegen geht sie ja erstmal zu diesem Reverend Zombie. Das ist eine total hanebüchene Geschichte, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Und ich habe mich halt auch mega schwer damit getan, sie als Survivor of the Week zu wählen, hab's aber dennoch getan, weil ich halt ihre letzten 60 Sekunden so geil finde, wo sie den Victor Crowley halt, wie hast du es so schön geschrieben, wie sie den
zermatscht.
Zermatscht. Aber ich finde halt zum Beispiel, wenn es jetzt um die bestgeschriebenste Figur gehen würde, dann würde ich den Reverend Zombie nehmen. Aber der steht für mich als Survivor of the Week irgendwie nicht so richtig zur Debatte, weil der ja hier wirklich bewusst dafür gesorgt hat, dass Leute ermordet werden. Während Mary Beth das ja nicht, also ne, ihr hätte es ja gereicht, mit Reverend Zombie und ihrem Onkel in den Sumpf zu gehen.
Oh, ja, fair enough, das stimmt.
Wegen ihr sind ja nicht die Krokodiljäger dabei, so. Deswegen, also ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, das ist halt die, das ist die Story, die bescheuert ist, und deswegen ist ihre Figur halt nicht so gut geschrieben.
Ja, verstehe ich argumentativ. André, wer war dein Favorite?
Ja, bei mir ist es auch Mary Beth letztendlich. Sie ist einfach natürlich am strahlendsten, irgendwie am coolsten, und ist eben letztendlich auch die einzige, wo ich so richtig will, dass sie auch überlebt. Also maximal vielleicht dann eben noch so Onkel Bob, aber selbst der ist mir irgendwie auch ein bisschen egal, ehrlicherweise, mit seiner, wir gehen jetzt zur Polizeirede, oder keine Widerworte, als ob sie so drei ist, wenn sie vielleicht so aussieht. Weiß ich nicht. Mir waren auch alle Charaktere halt nicht so, wie ihr auch schon gesagt habt, nicht super unsympathisch, aber halt auch jetzt, ich kann mich in die jetzt nicht wirklich reinversetzen. Von daher, so, sie ist halt tough und sie rockt das Ding durch, und sie erlegt natürlich Victor Crowley am Ende. Für mich ist sie da schon die Nummer eins für mich. Die Argumentation mit Reverend Zombie verstehe ich auch. Ich finde Tony Todds Charakter auch hier ziemlich cool. Aber A ist er halt, ja, wie gesagt, so ein bisschen shady, und auch, ich finde ihn auch nicht trotzdem nicht so geil geschrieben, weil er auch super cheesy drüber geschrieben ist. Nicht extra wahrscheinlich, aber ich fand es auch dann teilweise auch schon zu viel wieder bei ihm. Nee, für mich ist es Mary Beth.
Ich habe Trent gewählt. Ich muss ja wieder ein bisschen aus dem Rahmen fallen, weil ich finde, erstmal hält er erstaunlich lange Stand im Zweikampf mit Victor Crowley. Hat dadurch auch eine der besten Szenen der ganzen Reihe, wie ich finde. Und er versucht die Leute doch wirklich ein bisschen zu supporten dort, die anderen dort. Er ist nicht so, dass ihm das egal ist, wenn da welche in Gefahr sind, sondern er versucht auch mal zu helfen, hat ein paar gute Ideen, was ich vorhin schon gesagt habe. Und das fand ich irgendwie, das muss auch mal honoriert werden. Nicht immer hier Final Girl und so weiter. Trent, das ist der richtige Typ, finde ich. Naja, auf jeden Fall, diese Truppe fährt mit zwei Booten in die Sümpfe. Sie finden auch schnell die Überreste von Seans Boot aus dem ersten Teil. Und dann bricht natürlich auch schon die Dunkelheit über den Sumpf hinein. Und die Gruppe muss sich natürlich in mehrere Gruppen aufteilen, um so schnell wie möglich die Überlebenden zu finden. Oder wir würden sagen, um so schnell wie möglich zur Strecke gebracht zu werden. André hat es vorhin schon gesagt, wir haben jetzt schon ein bisschen über das Pacing geredet. Es ist schon echt heftig, dass wir hier quasi das Centerpiece des Films irgendwie nach 50 Minuten erst bekommen, bevor es richtig losgeht oder bevor wir das bekommen, wofür wir eigentlich da sind. Laura, dazu noch die Anmerkung vorhin, weil du gefragt hast, was sollen wir denn sonst bis dahin kriegen? Mhm. Dann, ganz ehrlich, dann mach den Film noch kürzer, schick die nach einer halben Stunde in den Sumpf und mach noch 5 Kills mehr oder 4 Kills mehr, und dann ist gut irgendwie, würde ich sagen.
Ja, aber ich glaube, es ist ja immer voll das Ding, dass man irgendwie so über 75 Minuten kommen muss, damit es offiziell ein Langfilm ist. Also es hat ja, glaube ich, dann auch was mit der Marketingstrategie zu tun und wie du den auf Festivals platzieren kannst und im Kino und so weiter, ne? Also ich glaube, da hatte ich das Gefühl nicht getäuscht, dass der halt auch künstlich in die Länge gezogen wird.
Ja, das merkt man halt auch, die Dialoge, die zwischen den Charakteren dort stattfinden, das ist alles wieder komplett Schnuppe und egal. Wie gesagt, ich finde mal mehr, also auf der einen Seite hat es mich schon gestört, dass die Truppe nicht mehr so homogen in Anführungszeichen ist. Also nicht so homogen, sie ist homogener, weil die Figuren irgendwie realistischer und passender zusammengestellt sind. Aber gleichzeitig fand ich sie irgendwie, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich verstehe eure Argumentation, wenn ihr sagt, dass die hier ein bisschen nicht so nervig sind und so weiter und die Figuren aus dem ersten Teil vielleicht ein bisschen unrealistischer, überzeichneter geschrieben sind. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht für mich den ersten Teil etwas interessanter gemacht hat am Ende. Ich weiß es auch nicht so genau, aber naja, ist ja auch nicht so wild. Auf jeden Fall erzählt dann nebenbei Reverend Zombie dem Justin, dass, also den wahren Hintergrund, warum er wollte, dass Onkel Bob mitkommt, denn er weiß, dass Onkel Bob und der Trentadas, dass die damals zusammen mit Mary Beths Vater für den Tod von Victor verantwortlich waren, dass das die Jugendlichen waren, die dort den Prank gespielt haben, das erfahren wir, aber dann gibt's erstmal, jetzt geht's los, André, ne? Jetzt bekommen wir zahlreiche bestialische Kills am Stück, wir können die ja zusammen auch nochmal durchgehen, wir haben hier dein Freund Vernon, glaube ich, der hier den Bootsmotor dort ins Gesicht gedrückt bekommt von Victor Crowley und am Ende, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also er wird seinen Kopf ausgehöhlt, also es geht so.
Es sieht aus wie so eine Tulpe, die aufgegangen ist.
Ja, genau, so nennt man das so in der Art. Ja, ja.
Wie so eine Fleischblume.
Ja, perfekt ausgedrückt. Das fand ich schon ziemlich hart. Und cool.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein netter Kill. Bootsschrauben immer gern gesehen, immer gern genutzt. Piranha 3D hat es später auch nochmal gemacht. Es sieht gut aus, ja. Ich war auch erst wieder so, ertränkt er den jetzt einfach? War das so langweilig? Aber nein,
nein.
Crowley doch nicht.
Ich bitte
dich. Crowley doch nicht. Ist ein netter Kill, von dem man per se, also vom Kill selber sieht man gar nicht so viel, aber das Ergebnis ist halt doch sehr ansehnlich.
Ja, und dann trifft es auch Layton und Avery, die sich dann, Theresa, wie du schon gesagt hast, sie haben sich wieder zusammengefunden und treiben es dann dort im Sumpf, wie man das halt so macht, ne, überall wo Käfer sind. Und aber gut, wir wissen ja, dass es eben Stadtpark gedreht ist, deswegen ist es eh nicht so schlimm. Aber ich fand auch da wieder, ja, das ist irgendwie natürlich geschmacklos, das Ganze ist alles auch ein bisschen drüber, aber ich fand es trotzdem wieder mega lustig, auch wie sie ihm die ganze Zeit gegen brüllt, sag, dass du mich liebst. Und er so, ja, ja, ist okay. Sag, ja, dass du mich mehr liebst als Jesus und als Gott und sowas. Und er so, so, das ist einfach, ich finde, also es ist platt, aber es ist irgendwie witzig. Und dann taucht Victor eben auf, schlägt ihn dem Kopf ab und sein Körper zappelt aber immer noch weiter, so dass Avery denken könnte, dass er noch munter beim Liebesspiel dabei ist. Ist er natürlich nicht mehr. Fand ich aber auch super witzig. Und dann am Ende bekommt sie auch die Axt in den Brustkorb gerammt und auch da wieder. Das ist, glaube ich, das einzige Mal, dass Victor selbst Teil vom Humor ist, weil er nämlich Probleme hat, die Axt wieder aus ihrem Brustkorb rauszuziehen und dass so ein bisschen Slapstick dabei war. Das ist, glaube ich, das erste Mal bis zu diesem Zeitpunkt, dass er da ein bisschen mit drinsteckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich muss sagen, finde ich schon sehr genial, diese ganze Sequenz.
Ja, also ich glaube, da mag ich trotzdem die beiden Sex-Kills aus Freitag der 13. lieber. Weil die sich da doch irgendwie so ein bisschen besser einfügen, aber ja, das ist schon, es passt einfach zur Tonalität vom Film gut rein und immer lieber sowas als irgendeinen übergriffigen Kram, dass da einfach zwei Leute Spaß miteinander haben, ist ja auch schön und nett und alles und wie das dann aufgelöst wird. Also eigentlich für einen guten Sexkill bin ich immer zu haben in einem Slasher, muss ich ehrlich sagen.
Ja, Laura, das Pacing ist hier eines unserer Lieblingsthemen heute, aber hier muss man sagen, ne, das ist trotzdem, als hätte man irgendwie die Kassette ausgetauscht sozusagen, weil von hier an geht's ja wirklich Kill auf Kill auf Kill. Das Tempo ist jenseits von Gut und Böse und dann dachte ich mir so, man stelle sich mal vor, die Terrifier-Filme hätten so ein Tempo wie Hatchet jedes Mal in der letzten halben Stunde.
Mhm. Und das dann aber durchgehend zwei Stunden natürlich. Ja. Ja, das wäre auf jeden Fall ganz nett. Ich überlege gerade, wie es bei den Terrifier-Filmen ist. Da geht es einfach früher los wahrscheinlich.
Ja, das,
ne,
ist ein bisschen besser dosiert und gleichzeitig schlechter dosiert sozusagen.
Irgendwie. Ja, aber ich weiß auch nicht. Also vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich die jetzt kurz hintereinander so geguckt habe, dass man jetzt irgendwie auch schon voll wusste, worauf man sich einzustellen hatte, dass mich das irgendwie diesmal nicht so gestört hat, dass ich irgendwie so dachte, ja, die erste Dreiviertelstunde ist jetzt halt so bisschen langweilig, aber dann wird man auch dafür belohnt und das war ja hier auf jeden Fall wieder der Fall. Ich fand dann, dass der, dann kommt doch dieser Kill an dem Bruder von Justin oder heißt der selber Justin? Das kriege ich gerade nicht mehr ganz hin.
Justin,
also und der wird ja dann irgendwie, also erstmal fand ich das schon krass, dass er so der Einzige ist, der so richtig Angst irgendwie so zeigt auch. Also ich glaube, er er pinkelt sich ja dann sogar auch irgendwie in die Hose, ja, als er merkt, dass Victor Crowley kommt und so, fand ich irgendwie von der Tonalität auch, also nicht irgendwie verkehrt, aber irgendwie auch schwierig so in Einklang zu bringen mit dem, was ich sonst so gesehen habe, was eher dann lustig ist. Und dann finde ich
kurzer Einwand von mir. Ich glaube sogar, dass es, ich fand es ganz passend, weil das andere sind alles Jäger oder große, so ein bisschen kräftigere Leute oder Leute, die da ja hinkommen und schon wissen, dass sie Victor Crowley umbringen wollen. Und Justin ist halt so, der muss halt mit, weil er das Boot steuert sozusagen. Und da verstehe ich es zumindest, auch bei Mary Beth, die will ja auch schon hin, um sich zu rächen sozusagen oder hat eine Mission. Und Justin ist da quasi einfach reingeraten, obwohl er überhaupt keinen Bock drauf hat sozusagen.
Naja, Justin will sein Bruder vielleicht seinen Bruder finden. Ne? Also,
aber der weiß ja zu dem Zeitpunkt schon, dass er tot ist tatsächlich.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Er hat es ja kurz vorher erfahren, dass sein Bruder tot ist. Das heißt, er weiß, er ist jetzt auch in realer Gefahr, so, das macht schon Sinn. Trotzdem finde ich es aber von der Tonalität irgendwie interessant, weil ich halt finde, dass es nicht so in diesen Humor irgendwie reinpasst, weil ich mit ihm dann schon auch irgendwie mitgelitten habe und dann auch seinen Kill irgendwie krass fand, weil er kriegt ja zuerst so eine Axt in den Rücken geworfen und dann liegt er halt bewegungsunfähig auf dem Boden und dann kriegt er so richtig fies ein Teil von der Schädeldecke abgetragen mit so einem Schleifgerät von Victor Crowley. Also ich finde, dem wurde so richtig, da hält die Kamera auch richtig lange drauf und so. Und das war irgendwie der einzige Kill, der mir so körperlich irgendwie auch ein bisschen wehgetan hat, weil mir das in dem Moment für die Figur irgendwie auch leid tat. Und das ist eine neue Erfahrung für mich innerhalb dieser Reihe, sagen wir mal so.
Ja, das stimmt. Vor allem, ja, das gibt, also es ist interessant. Finde ich auch ein spannendes Thema. Hol André mal dazu. Ich würde auch prinzipiell, also obwohl ja viele lustige Sachen trotzdem irgendwie passieren. Wir haben ja auch schon über die Running Gags gesprochen, da gibt's ja auch wieder welche. Reverend Zombie wiederholt ja später auch das Zitat aus dem ersten Teil, als Victor Crowley auf ihn zugestampft kommt, sagt er so, are you fucking kidding me? So, und da gibt's auch wieder, André, deine berühmten Bluteimer, die an den Baum klatschen, ne, als Hommage an den ersten Teil, haben wir hier auch wieder drin. Und trotzdem würde ich sagen, dass der Film etwas düsterer, aber also auf einem, ne, immer noch auf so einem Fun-Niveau, aber etwas düsterer und weniger humorvoll ist als der erste Teil. Ich finde schon, und das passt da auch so ein bisschen rein, dass da so Szenen drin sind, die Laura eben beschrieben hat, wie Justins Tod, der schon irgendwie nicht so abfeierbar ist wie der Rest vielleicht.
Ja, ich finde halt, der erste ist halt so wirklich purer Party-Splatter, wo du bei jedem Kill irgendwie feierst und geiferst und das ist ein typischer Festivalfilm, Crowdpleaser so. Der zweite, und das meinte ich ja vorhin schon beim Anfangs, wo wir über den Gewaltgrad gesprochen haben, der zweite ist dann teilweise so böse auch dabei und so ausufernd, dass er die Leute noch leiden lässt und sie dann da eben mehrfach malträtiert, ja, erst da die Schädeldecke freilegen, dann nochmal mit voller Wucht rein und so. Obwohl er ja eh schon vorher die Axt im Rücken hatte. Also er baut immer so auf. Und das ist einfach, es ist immer noch total übertrieben natürlich und spratzt rum. Und es ist immer noch Splatter so. Aber es ist nicht ganz dieser Partyfaktor. Einfach schnell und hart und aus und weiter. Und dann am besten direkt noch aufgelöst durch den nächsten dummen Gag. Der erste ist da deutlich mehr fast schon so in diesem eben Horror-Comedy-Bereich, finde ich, als der zweite. Und das wirkt sich alles darauf aus, dass du teilweise irgendwie nicht diese gleiche Stimmung hast beim Gucken, ja.
Ja, das stimmt. Du hast irgendeinen Punkt gesagt, auf den ich eingehen wollte. Das hast du schon wieder vergessen. Naja, nicht so wild. Auf jeden Fall werden dann ja auch die Leichen gefunden von den Ausflügern vom Vortag. Also beziehungsweise es wird klar, dass die dort alle gestorben sind. Die reinlichten sich. Wir bekommen noch einen krassen Kill mit einer Kettensäge, die also in echt 50 Kilo gewogen hat und die hier, ja, keine Ahnung, 2 Meter lang oder so ist und für einen Doppelkill zuständig ist von 2 Leuten, die einfach auseinandergesägt werden. Das sieht schon auch ja, da muss, ja, das ist eigentlich auch ein bisschen das Gegenteil. Der Kill ist schon fast wieder lustig. Aber jetzt weiß ich es, André, genau. Ich wollte ergänzen, dass es hier die Mischung ein bisschen intensiver ist aus dieser Warmherzigkeit, also dieser Fun-Splatter-Warmherzigkeit, dass du halt eben ein bisschen lachen kannst, dass du es ein bisschen mit Humor nehmen kannst, aber gleichzeitig einer gestiegenen, eine gestiegene Niederträchtigkeit, so wie ich es immer so gerne bei Terrifier sage. Und dass das vielleicht, ich weiß nicht, ob es schlechter oder besser funktioniert im ersten Teil? Diese Mischung aus Lachen und Gewalt, ich weiß es nicht so
genau. Ja, wie gesagt, es liegt einfach wirklich daran, wie die Gewalt inszeniert ist und das, wie es gemischt ist, auch mit den dämlichen Dialogen, die noch, auch mit den Figuren noch dümmer sind, so auch im ersten, und noch ausgelegter mehr auf eben dieses One-Liner-Ding so ein bisschen. Und ich glaube, das macht einfach diese Mischung. Und vor allem eben, diese Kills sind immer so im ersten, bis auf wenige Ausnahmen, sind die so knackig. Es geht immer so schnell. Es ist hart, aber nur auf den Punkt. Und dann ist halt sofort aus. Die Leute sind halt so instant tot. Und wie gesagt, hier finde ich halt, lässt sie sich öfter so richtig leiden und es ist ausufern da. Ich glaube, das macht's aus. Es ist nicht so, dass es jetzt hier super, super ernst ist, aber es sind so Nuancen, die es dann irgendwie beim Seherlebnis aber irgendwie ausmachen.
Ja, das stimmt. Aber wie fandst du den Kettensägen-Doppelkill? Hat dich das den trotzdem als Splatter-Freund erfreut?
Den finde ich super, ja. Es ist allein, also das ist auch perfekt gemischt, so erst lustig und dann hart, wie diese absurd lange Kettensäge aus diesem Busch rausgewandert kommt. Du denkst so, Alter, was? Hört ihr mal auf so? Das finde ich schon sehr, sehr geil. Und du immer einen Umschnitt hast mit den Figuren, die einfach nur so fassungslos sind und schreien und so. Und die Kettensäge hört nicht auf, die wandert. Und dann irgendwann kommt er quasi aus dem Busch raus mit dieser.
Wie sie sich auch doch beide so hintereinander hinstellen, dass es auch extra funktioniert. Klar, so völlig, völlig sinnlos.
Und und er dann endlich rauskommt aus dem Busch und dann eben da die zwischen den Beinen her und sie beide noch so hochhebt und sie zappeln noch so und dann fallen da die Hoden runter und dann letztendlich einmal wusch und dann in zwei Hälften. Super. Großartiger Kill.
Das sind übrigens, Theresa, die Sachen, die ich tatsächlich nicht so brauche in diesem Film, die in für mich immer so den leichten Eli Roth in Adam Green hervorkommen lassen. So dieses, dass man dann so die rumbaumelnden Hoden dort sieht oder das, was Laura vorhin gesagt hat, dass sich Justin dann, bevor er stirbt, natürlich auch noch in die Hosen machen muss, was ja auch immer so eine Form von Erniedrigung ist oder er wird quasi der Erniedrigung bloßgegeben. Das finde ich ist so, das ist, glaube ich, das, was für mich die Tonalität hier in diesem zweiten Teil so ein bisschen, es ist nicht mehr ganz so, also ich verstehe, dass ihr, also ne, nicht falsch verstehen, ich verstehe, warum ihr diesen Teil hier besser findet, und das kann ich komplett nachvollziehen, aber ich finde trotzdem, dass er irgendwie eine sehr schwankende Tonalität dabei hat, so, wo dass da Szenen drin sind, wo ich denke, die musst du einfach nicht drin haben. Die machen den Film wieder lustiger. Ich meine, vielleicht gibt's auch Leute, die finden es lustig, wenn er der offene Hoden rumbaumelt und so weiter. Oder wenn Leute sich einpinkeln, das finde ich aber halt eher erniedrigend und irgendwie unnötig, so ein bisschen einfach.
Ja, das stimmt schon. Der ist da sehr schwankend einfach. Und ich hätte jetzt aber auch nicht erwartet von jemandem, der, finde ich, einen so geschmacklosen Film wie den ersten Teil gemacht hat, dass er es auf einmal kann im zweiten Teil. ich glaube.
Was übrigens, kurz gebe ich dir noch mit, was übrigens dafür sorgt, finde ich, auch diese Szenen sorgen dafür, dass der Film es nie im Ansatz schafft, Angst und Grusel zu erzeugen, weil so eine Sachen das immer wieder verhindern.
Das stimmt. Ja, aber ich glaube, Adam Green und Eli Roth, die könnten entweder Besties sein oder sie sind sich zu ähnlich und sind viel zu große Konkurrenten. Und Eli Roth hält sich bestimmt für was Besseres als Adam Green. Und Adam Green würde über Eli Roth sagen, ja, der hält sich für was Besseres, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. So stelle ich mir das vor. Entweder Besties oder sie haben so ein Hassding am Laufen. In meinem Kopf ist das so. Aber sie sind für mich sehr ähnlich von dem, was ich bisher hier in Hatchet sehen durfte.
Ja, ich glaube, also wenn du ein bisschen tiefer in die Adam Green Lore eintauchst, wirst du den deutlich sympathischer finden als Eli Roth. Also der hat auch super, ich empfehle euch allen generell, das habe ich schon mal, glaube ich, damals in der alten Hatchet-Episode erwähnt. Es gibt zum Beispiel, also Adam Green dreht ja sehr viele Formate, auch sehr viele so Serienformate über sich selbst, Holliston zum Beispiel heißt es, aber es gibt auch den Scary Sleepover. Und da lädte er seine Freunde, also so Schauspieler, Regisseure, Filmemacher, auch die Leute, die hier alle mitspielen, lädt er immer so einzeln zu sich nach Hause ein und verbringt eine Pyjama-Party mit denen. Und das ist super, super herzerwärmend, super spaßig und total charmant. Und da merkt man, da hat er auch so einen süßen kleinen Hund. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der noch lebt oder ob vor kurzem verstorben ist, aber das ist ja auch sein absolutes Herzlebewesen auf diesem Planeten. Also der ist sehr sympathisch tatsächlich, Adam Green. Und das können wir ja von Eli Roth wissen wir ja bekanntermaßen nicht unbedingt behaupten. Ich glaube, die sind auch politisch beide.
Ganz süß.
Die sind politisch, glaube ich, auch beide an komplett unterschiedlichen Enden eines Spektrums unterwegs. Bin ich mir relativ sicher. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, dieser Fight, es kommt dann zu diesem Fight zwischen Trent und Victor Crowley, so ein mehrminütiger Kampf zwischen den beiden Hüden, die sind ja beide Schwergewichte und es macht total Spaß, hat auch echt ein paar schöne Stunts dabei, R.A. Mikhailov hat ja auch den Ken Hodder dort bei diesem Fight wohl ziemlich am Arm verletzt, aber das hat sich gelohnt, ist eine schöne Szene und auch da der Kill. Ich weiß nicht, ob der, André, ob der ein bisschen spektakulärer hätte aussehen können. Ich weiß nicht genau, als er quasi, das haben sie auch als Vorbild genommen, den American History X Bordstein-Kill quasi hier so ein bisschen nachperformt haben, indem quasi Victor Crowley dem Trent, ja, wie sagt man, den Kopf abtritt sozusagen an der Tischkante. Ja, aber auch
in zwei Hälften, also ja. Sie ja, genau, lässt ihn so in die Tischkante beißen und tritt dann die obere Hälfte quasi ab Nase ab und die rutscht dann nach vorne so über den Tisch, wie ein bisschen wie bei Braindead, wenn auch der eine Zombie so vom Rasenmäher, glaube ich, oder welcher ist das nochmal? Da gibt es auch so einen Kopf, der nur so zur Hälfte noch existiert, der immer so über den Boden rutscht am Ende. So quasi gleitet der dann so über den Tisch. Und der Rest vom Körper fällt dann unter den Tisch und blutet aus. Ja, auch sehr brachial.
Ja, und dann bekommt es Reverend Zombie zu tun mit Crowley. Er versucht Laura, ja, also Reverend Zombie erstmal noch Crowley zu locken mit Mary Beth. Und dann stellt sich aber heraus, dass Onkel Bob gar nicht der richtige Onkel von Mary Beth ist, sondern nur dieser typische beste Freund, den man früher so als Kind, so ich habe ja auch schon mal erzählt, dass meine Mutter damals ihre beste Freundin, dass die mir immer die Sachen von Premiere aufgenommen hat und gegeben hat und die habe ich auch immer Tante Katrin genannt, obwohl die nicht mit mir verwandt war. So. Und so ist es hier auch mit Onkel Bob tatsächlich und das ändert natürlich alles. Das heißt, es besteht ja theoretisch gar keine Chance mehr hier, diesen Fluch zu beenden und es kommt dann zum Kampf zwischen Zombie und Crowley und ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, du spielst ja nicht so gerne Videospiele, ne? Laura, deswegen hol ich dich gleich zurück, hol noch mal kurz André zurück. Hat dich der Kill an Reverend Zombie auch daran erinnert, dass es fast die Wirkung eines Mortal Kombat Fatalities hatte, André?
ja, absolut.
So mit der Wirbelsäule und dem Rückgrat und so. Und
das ist komplett Mortal Kombat. Das könnte eins zu eins ein Kill gerade aus den neueren Spielen sein. Ja, komplett, ja.
Ja, auf jeden Fall hat Reverend Zombie keine Chance, wird brutal auseinandergenommen, Laura. Und dann bleibt nur noch Mary Beth übrig, die dann erstaunlicherweise Crowley relativ schnell zur Strecke bringt, den komplett zermatscht, aber am Ende auch schlau genug ist und ihm einen Double Tap quasi verpasst, indem sie auch mit der Shotgun nochmal sein Gesicht extra breitsteckt. Wie hat dir dieser ganz kurze Showdown im Showdown gefallen? Und wie hat dir der Kill an Reverend Zombie zugesagt?
Also der Kill an Reverend Zombie, den fand ich irgendwie krass, weil das halt auch wieder so einer war, wo man dachte, ah, okay, es ist eigentlich schon gelaufen.
Ja.
Und dann kam halt eigentlich erst der krasse Teil.
Also er wird Kills, ja sogar erst zerteilt und dann denkt, wie du schon sagst, er wird in zwei Hälften gemacht und dann denkt man, ja, okay, reicht ja, ne?
Ist vorbei dann, also ne, früher oder später, ein paar Sekunden später sollte es vorbei sein. Und dann wird ihm ja wirklich so mit roher Gewalt die Wirbelsäule rausgerissen. Dachte ich, aber im Prinzip reißt er ja alles raus, so dass nur die Haut, also er zieht ihn aus seiner Haut raus quasi. Ich möchte jetzt mal, also glaube nicht, dass das realistisch machbar ist, aber ich fand's richtig, also ich habe mich voll, ich wusste das irgendwie nicht mehr und fand's dann irgendwie schon extrem cool in dem Moment, dass noch so einer draufgelegt wurde. Und ich fand halt auch, dass da der Szene sehr zum Vorteil geworden ist, dass Tony Todd mit Abstand der beste Schauspieler, finde ich, ist aus diesem Cast und dass der halt auch mit seiner Mimik das glaubhaft rüberbringen konnte, was ihm jetzt gerade passiert. Und als er dann tot ist, geht's ja alles super schnell. Da habe ich noch gedacht, meine Güte, da hat jetzt aber die Mary Beth wirklich die richtigen 2 Sekunden irgendwie erwischt, um weil, ne, körperlich muss man ja wirklich sagen, hätte sie ja absolut keine Schnitte gegen Victor Crowley. Aber sie erwischt ihn halt in dem Moment, wo er eigentlich noch nicht ganz fertig ist mit dem anderen Kill oder in Gedanken noch bei dem vorherigen Kill und nutzt halt die Situation dann aus und haut ihn halt richtig kaputt. Ich fand's richtig cool, dass sie dann Also sie spielen ja auch so ein bisschen damit, sie zermatscht ihm wirklich eigentlich den kompletten Kopf und geht weg. Und man sieht aber schon so, ah, die Axt liegt noch gefährlich nah an seiner Hand. Hm. Und man sieht schon, es bewegt sich leicht ein Finger. Da dachte ich schon so, ah ja, okay, du kannst ihn halt wirklich eigentlich gar nicht töten. Und dann knallt sie ihm richtig eine Kugel in den Kopf und dann ist halt vorbei. Fand ich cool. Also ich finde, das hat dieses abrupte Ende auch besser für mich funktioniert als in Teil 1 noch.
Ja.
Auch wenn es natürlich von der Logik her auch wieder so eine Sache ist, also er stirbt nicht, wenn sie ihm komplett den Kopf zermatscht mit einer Axt, aber wenn sie dann noch eine Kugel drauf schießt, dann ist er tot. Wahrscheinlich nicht. Aber ich fand trotzdem den Showdown irgendwie cool, durch diese zwei sehr harten Kills. Und ja, ich mag irgendwie diese Art, wie der Film endet. Ich fand's sehr passend.
Ja, ich finde bei dem also, Reverend Zombie Kill auch so geil, wie er ihn dann so, also den gehäuteten Körper dann so einfach so hinten in so einen Busch wirft. Das sieht so ja, lustig aus.
Wie ein Predator, ne? Der sein Opfer gehäutet hat, so ein bisschen so. Der ist noch so hochhält wie eine Trophäe halt, und dann so wegwirft.
Halt so ein bisschen clunky, puppig halt.
Ja, ja.
Also es ist so ein bisschen schlecht gemacht, aber das macht's irgendwie witzig. Ich musste sehr lachen einfach.
Wenn man, vor allem, ich finde, man sieht schon irgendwie, dass er ihn da quasi aus seiner Haut gezogen hat. Aber wenn man das nicht auf Anhieb versteht, was Crowdy dort gemacht hat, dann sieht das so aus, als hätte er ihm einfach nur den Pullover ausgezogen. Und Reverend Zombie und Tony Todd wäre halt extrem ripped darunter. Müsst ihr mal drauf achten, das sieht super lustig aus. Auf jeden Fall.
Man sieht so voll ein Sixpack irgendwie, ne?
Ja, sieht halt irgendwie aus wie Hellraiser-Style, so ein bisschen ganz komisch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, voll, genau. Ja, wie Frank aus Hellraiser, ja.
Tony Todd und Ken Hodder waren übrigens, also da haben wir ja schon mal erzählt, haben ja schon mehrfach zusammen gespielt in einem Film, aber waren noch nie im selben Frame zu sehen und das ist hier dann quasi zum ersten Mal dann der Fall gewesen. Ja, ein paar Sachen noch, die vielleicht uns gefallen oder nicht gefallen haben. Eine Sache, wie gesagt, ich finde schon, André, dass der Film ein bisschen billiger aussieht. Er war ja auch billiger, hat ja fast nur die Hälfte gekostet, glaube ich. Ich finde halt, da sind ganz zwischendurch irgendwie, es ist so eine Inkohärenz, was so die Qualität der Aufnahmen angeht. Ich finde, da sind sehr oft so ein paar super billig seifige Shots bei, die so aussehen, als wären es zu viele Frames gewesen im Vergleich zum Rest des Films oder als ob du auf deinem Fernseher irgendwie die True-Motion-Einstellungen angeschaltet hättest. Das sieht irgendwie so seltsam zu flüssig aus manchmal. Und dann sind die anderen Szenen wieder sehen aus wie normal gefilmt, irgendwie so ein paar Sachen bei, die mich da gestört haben. Aber dafür fand ich den Sumpf, obwohl es, glaube ich, derselbe Drehort war. Also es war, glaube ich, wieder diese Ranch dort, die sie da gemietet haben. Aber ich finde, sie haben sich mehr Mühe gegeben, den Sumpf sumpfiger aussehen zu lassen. Allein dadurch, dass du diesen omnipräsenten Kunstnebel die ganze Zeit hattest. Das hat ein bisschen mehr Atmosphäre, ein bisschen mehr Vibes reingebracht, fand ich.
Ja, gehe ich aber sonst mit. Ich finde auch, der Look insgesamt sieht irgendwie, ja, wie du schon sagst, so ein bisschen soapy aus, so ein bisschen billig in seiner ganzen Filmart, so wie es gefilmt ist. Es wirkt so ein bisschen TV-Niveau irgendwo, ganz, ganz komisch. Obwohl die Qualität per se nicht schlechter geworden ist, aber der Look irgendwie hat es einen komischen Look, allein auch an so Szenen eben, wie ich ja schon sagte, wo Daniel Harris mit hier Onkel Bob da bei ihr zu Hause da sitzt und so, das sieht super Telenovela-mäßig aus, keine Ahnung, aber auch später im Sumpf passiert das Gleiche. Auch was du meinst mit den True Motion, genau, dass so manche Szenen irgendwie ein bisschen weird aussehen. Generell, ich habe wieder auch von der Blu-ray geguckt, von meiner Trilogie-Box. Generell ist die Qualität auch wieder echt nicht gut für eine Blu-ray. Auch gerade in den Opening-Credits, die Schrift alles hier komplett verpixelt und so. Also das ist genau wie beim ersten. Die Quali ist echt nicht gut. Und ja, insgesamt, wie gesagt, finde ich, der erste Teil hat irgendwie doch insgesamt einen stimmigeren, wertigeren, atmosphärischeren Look, aber später im Sumpf, hier im zweiten geht's dann aber auch an sich eigentlich wieder.
Der war kräftiger, der erste Teil, ne? So von auch seinen Farben und so. Ich finde, der hat so einen Grauschleier hier, der zweite Teil, finde ich, so dezenten. Aber es kann, vielleicht lag's auch an der Blu-ray, ich keine Ahnung, dass die vielleicht irgendwie nicht so richtig, aber ja. Ansonsten schauen wir uns mal die Kills an, Theresa. Ich finde generell die nach wie vor, hat man hier gute Arbeit gemacht, gute Spezialeffekte. Ich habe mir ist ja noch was passiert, das wollte ich euch noch erzählen. Also für diejenigen, die es nicht wissen, wir haben hier für unseren Kill-Count hier sozusagen, packe ich immer ein paar Screenshots von den Filmen rein, von den Kills rein. Und die habe ich aus Versehen Arbeitskolleginnen geschickt. und musste es so schnell löschen bei WhatsApp, dass sie sehen. Ja, ja, das war richtig crazy. Ich habe, glaube ich, noch nie so schnell auf irgendwas löschen gedrückt wie in dem Moment. Ey, das wäre die hätten mich nicht mehr angeguckt auf Arbeit, hundertprozentig nicht.
Boah, hoffentlich hat da nicht schon irgendjemand zu schnell das Download und dann.
Nee, das hätte ich heute schon zu hören bekommen. Aber das war, ich habe richtig geschwitzt, wirklich.
Oh, das ist aber auch heftig.
Ja, das ist wirklich heftig, ja. Also, das wäre bei Vater der 13. halb so wild gewesen letztes Jahr. Aber das hier ist schon mal noch eine andere Kategorie auf jeden Fall. Ja, Theresa, welche Kills haben dir am besten gefallen? Was ist dein Kill der Woche hier?
Also, mein Kill der Woche ist, glaube ich, der an, jetzt müssen wir mal, Cletus, ist das richtig? Nee, hieß der so? Ja. Ja, Cletus, so. Und zwar der mit dem Boot, der erst unter Wasser ist, wo ihm praktisch von dem Motor, dem Platt da, also wie auch immer, unter Wasser das Gesicht zerfetzt wird. Und dann steigt er ja auf und ich fand den irgendwie lustig, weil dann halt nur noch so ein Auge auch drin rumbaumelt. Und irgendwie musste ich tatsächlich lachen wegen diesem Auge. Ich fand das irgendwie lustig. Ist auch so random, dieses Auge in diesem komplett zerfetzten Gesicht rumhängt. Also eigentlich hat er schon gar kein Gesicht mehr, aber ein Auge hat er trotzdem noch. Und das hat mir irgendwie Freude bereitet, ich weiß auch nicht. Und noch ein bisschen mehr Freude als alle anderen, würde ich behaupten.
Wie sieht's bei dir aus, Laura? Was ist dein liebster Kill?
Ja, ich habe tatsächlich jetzt den an Reverend Zombie genommen, einfach weil der für mich irgendwie den größten Überraschungseffekt hatte. Also, weil ich halt wirklich felsenfest davon überzeugt war, der Kill ist vorbei. Und dann kam ja eigentlich das richtig böse Ende. Also, irgendwie war das der für mich so am meisten hängen geblieben ist. Und ich habe den genommen.
Ja, ich finde auch, es ist hier wirklich, ne, also die Auswahl ist hier, André, noch mal einen Ticken vielfältiger und irgendwie, ich weiß nicht, also ich glaube, hier hätte man, also es ist mir sehr schwer gefallen, mich hier für einen Kill zu entscheiden, weil die eigentlich durch die Bank eine gute Qualität, eine hohe Kreativität haben und auch unterschiedliche Waffen benutzt werden und so, das ist schon ziemlich gut gemacht hier. Ich habe mich trotzdem für den Sexkill entschieden, weil ich einfach, ich weiß, deswegen ist es immer so schlecht nachvollziehbar, weil ihr wisst ja alle da draußen, wenn ihr zuhört, dass ich über so einen Humor normalerweise nie lache, mich immer beschwere, bei jedem Fun-Splatter-Film immer über diesen blöden Humor nicht lachen kann, aber hier muss ich wirklich lachen, auch wie denn der Körper noch weiter zappelt, während die beiden Sex haben und sein Kopf aber schon ab ist und so. Ich find's einfach super witzig und deswegen ist das mein Kill der Woche, weil er einfach, ich muss einfach lachen und das, ich finde ihn fantastisch, weil er einfach, das muss man sich halt auch erstmal einfallen lassen. Aber wie sieht's bei dir aus, André? Aber du würdest mir, glaube ich, recht geben, die Quanti und Qualität ist schon sehr hoch hier, ne?
Ja, absolut. Ich finde auch den Sexkill lustig. Der ist halt wirklich so richtig slasher-tropig und sorry, der ist ein bisschen geschmacklos, aber die Kreativität ist schon auch peak. Ich würde nur auch da wieder Timing, du hast ja vorhin angesprochen, dass wo er dann die Axt in ihr drin stecken hat und sich mal rauskriegt. Da gibt es ja dann quasi, also das dann endlich schafft, gibt es ja diesen Umschnitt an den Baum, ne, wo es Blut wieder dran spritzt, hast du ja schon erklärt. Ich finde, der Umschnitt kommt zu früh. Der Baum ist ein Stück zu lang zu sehen,
dass
das Blut dann erst dran spritzt.
Ich glaube, das ist schon fast Absicht, weil das echt so dilettantisch wie im ersten wirken sollte.
Aber das waren so Details für mich. Das hat im ersten besser geklappt. Da waren diese Timings für mich immer ein bisschen ein Tick runder irgendwo. Aber egal, der ganze Kill, ich finde den trotzdem gut. Trotzdem, ich vote hier, es fiel mir echt schwer. Ich war zwischen dem an Reverend Zombie und jetzt meinem Pick hin und her gerissen. Ich habe jetzt doch meinen genommen, weil ich musste wirklich am Damen wieder am meisten lachen. Ich nehme den lange Kettensägen-Kill, Double-Kill. Wie er dann mit dieser Kettensäge aus diesem Busch wandert, das ist einfach zu witzig. Das ist so unnötig doof einfach, aber es ist so lustig und der Kill trotzdem hart. Der hat mich wieder vollgekriegt, ja.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir das gewählt und können dann auch gleich zum Fazit kommen und zu unserer finalen Bewertung. Es ist ein bisschen ein Spiel. Ich habe auch sehr viel gemeckert jetzt tatsächlich. Muss auch sagen, dass ich nach wie vor so ein Problem habe mit der ersten Filmhälfte, die mich nicht langweilt, die aber eben sehr dröge inszeniert ist, die im Endeffekt nur Belanglosigkeiten zeigt. Also nichts, was man irgendwie vermisst hätte, wenn es nicht drin gewesen wäre. Und Victor legt halt erst nach 50 Minuten los, was irgendwie wieder cool ist, weil man sich halt auch darauf freut. Und wenn man weiß, dass es kommt, weiß man ja auch, dass man entschädigt wird. Und dann geht's ja auch richtig zur Sache. Und es ist schon irgendwie dann ein wirklich halbstündiges, komplett zelebriertes Splatterfest mit toll gemachten, handgemachten Effekten, extrem brutalen Kills. Und das ist halt, da weiß ich nicht, also da gibt's halt nur Liebe für, weil das ist halt auch so ein Liebesbrief an den 80er-Jahre-Stasher, der da drin steckt. Man merkt, Adam Green ist ein Fan, ein großer Horrorfan, und er macht diese Filme nur für die Fans. Er macht nur Sachen, die er sich selber angucken will, und das entschädigt dann auch irgendwie für alles. Aber man muss fairerweise sagen, die ersten 15 Minuten sind halt schon sehr verschenkt, und ich finde, der Film hat einiges an Flow im Vergleich zum ersten Teil eingebüßt, aber mir macht es trotzdem Spaß. Und ich habe da jedes Mal wieder Bock drauf und gebe dem Film trotzdem 3 von 5 Sternen. Theresa, wie sieht's bei dir aus?
Da sind wir uns heute einig. Ich gebe auch 3 von 5 Sternen. Oh. Das nach letzter Woche gedacht, wo wir 1,5 Sterne auseinanderlagen.
Ich hatte Schlimmes befürchtet tatsächlich.
Nee, er hat mir echt, ich auch. Ich muss auch zugeben, ich hatte nicht so Bock. Ich bin trotzdem, versuche ich so offen zu sein, wie es geht, mich trotzdem von einem Film überzeugen zu lassen und da nicht von vornherein mit zu viel Hater-Mentalität reinzugehen. Und es hat sich hier mal wieder als positiv rausgestellt, diese Herangehensweise, weil ich dann doch, als dann so, ne, vor allem als es dann so zu diesem Auftakt so bei Reverend Zombie in dem Voodoo-Haus da kommt, wo man die alle so ein bisschen kennenlernt und dann mit seinem kleinen Auftritt da dachte ich mir so, ach, irgendwie ist das hier schon ein viel liebenswürdigerer Vibe, und das hat mir einfach so viel besser gefallen als im ersten Teil. Und dass ich auch tatsächlich glaube, wenn der erste Teil bessere, nettere, freundlichere Figuren gehabt hätte, hätte das für mich auch ein 3,5-Sterne-Film sein können, aber wurde leider komplett ruiniert, und das hat der Film hier deutlich besser gemacht. Ist jetzt trotzdem nicht das Meisterwerk des Jahrtausends, aber die Kills sind immer noch cool, die machen Spaß und die Leute sind einfach erträglich, und am Ende würde ich sagen, ist das wirklich ein solider Slasher, den man sehr gut schauen kann, wenn man Bock auf einen Slasher mit sehr viel Gewalt hat. Ja, 3 Sterne.
André, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich muss sagen, dass ich, wie gesagt, mir ist jetzt hier beim Rewatch echt nochmal aufgefallen, doch wie lange der Auftakt ist. Aber gleichzeitig ist es auch wirklich so, es ist nicht so, dass ich mich gelangweilt habe. Es fällt eben einfach nur auf, vor allem wenn man darauf achtet. Aber der Film schafft es trotzdem irgendwie gut auch anzuknüpfen, man ist gleich wieder drin. Du hast jetzt hier natürlich Daniel Harris zwar einmal ausgetauscht, trotzdem, gerade wenn man sie gern sieht, so auch Bonus irgendwo sicherlich. Und der ganze Auftakt hat zumindest nochmal, er denkt sich noch ein paar Sachen aus, er ergänzt die Story noch ein bisschen, ob man das jetzt unbedingt braucht, ob es Hanebüchen ist, dahingestellt. Aber er versucht was zu erzählen, das versuche ich ihm schon anzurechnen. Aber es dauert eben, wie gesagt, schon echt ganz schön lange, bis dann wirklich Victor Crowley kommt. Aber dann ist es ja auch wirklich eine halbe Stunde nonstop wirklich gesplatter, und das halt wirklich wieder vom Feinsten. Die Effekte sind großartig, der Bodycount ist noch höher, die Figurentruppe ist halt tatsächlich nicht ganz so ätzend wie im ersten, auch wenn sie jetzt, wie gesagt, auch jetzt keine großen Charakterisierungen oder Tiefen bekommen, aber sie funktionieren besser, und letztendlich sind sie ja auch dann trotzdem die meisten eben nur Schlachtvieh für Crowley, und die Kills machen halt echt wieder richtig Bock, auch wenn sie, wie gesagt, ein bisschen ausgedehnter sind, aber es ist jetzt nichts Negatives, fällt eben nur auf. Und letztendlich so, es ist ein konsequenter zweiter Teil, der aber sich nicht aus dem Fenster lehnt und irgendwie sich große Neuerungen überlegt oder jetzt irgendwie das Rad nochmal neu erfindet, sondern er erweitert halt ein bisschen die Lore, und dann ergibt er den Fans wieder das, was sie wollen, so, und das kriegst du halt auf jeden Fall auch. So, ich hatte den immer so auf 3 Sterne. Ich habe echt so in den ersten 50 Minuten war ich schon so, oh, ich ziehe dir einen halben Stern ab. So, ich krieg's aber nicht hin. Deswegen, ich bin bei 3 nach wie vor, 3 von 5. Das ist wirklich, ich habe dem ersten ja 3,5 gegeben. Er hat ein bisschen Einbußen, aber wie gesagt, er löst dann aber auch wirklich gerade das, was man sehen will, auch wirklich wieder sehr ein. Von daher bin ich bei 3 von 5.
Laura, schlägst du in unsere
Kerbe? Nee.
Ja, ich wollte was Schöneres sagen, aber ja, Kerbe.
Also
in meiner Vorstellung haben Laura, das schon, André, Theresa und ich halten unsere Hände zu einem High Five hoch. Schlägst du mit ein?
Jein. Also ich glaube, ich gebe nicht dieselbe Bewertung wie ihr, aber insgesamt sind wir uns deutlich einiger als letzte Woche, würde ich behaupten. Also mir hat auf jeden Fall sehr gefallen, dass es halt so ein bisschen weniger dieses Scary-Movie-Gefühl sich bei mir breit gemacht hat wie beim ersten. Und das halt auch in der Tonalität so ein paar Schwankungen drin waren, war für mich dann, glaube ich, irgendwie ein Gewinn, dass ich irgendwie Bock habe, den Film weiter zu gucken. Ich fand die Charaktere auch insgesamt deutlich weniger anstrengend und mir hat vor allem halt auch gefallen, dass Tony Todd so viel Screentime hatte, weil ich halt wirklich finde, dass er hier ansehbares Schauspiel mit reinbringt und ja, Danielle Harris auch, aber er vor allem in meiner Meinung. Und ja, ich mochte, glaube ich, auch, dass er noch so ein bisschen düsterer ist als der erste, auch wenn er leider auch nicht gruselig ist, aber trotzdem hat mir das irgendwie gefallen. Und wir haben viel über die ersten 50 Minuten gesprochen. Ich finde sie charmanter und unterhaltsamer als in Teil 1, auch wenn ja sie vielleicht auf in Drehbuchform wahrscheinlich noch langweiligere sind. Aber irgendwie hat es mich besser unterhalten. Ich fand es aber extrem schade, dass ja hier wir mit Krokodiljägern unterwegs sind. Und ich dachte, ja, cool, dann kommt ja mit Sicherheit auch ein Krokodil vor, dass es irgendwie gar nicht der Fall war. Das wird wahrscheinlich Budgetgründe gehabt haben, aber hätte ich mich irgendwie voll drüber gefreut, wenn auch mein Krokodil vorbeigeschaut hätte. Ja, und insgesamt, also ne, über die Kills brauchen wir nicht sprechen. Das ist irgendwie, macht mega Bock und ist von einem Fan für Fans gemacht. Und das merkt man halt auch. Und das ist für mich auch die Qualität des Films. Und auch wenn Teil 2 mich besser unterhalten hat, finde ich halt wirklich auch, dass es optisch kein schöner Film ist. Und das ist, ja, es ist für mich per se immer noch kein richtig guter Film, aber ich mag ihn lieber als Teil 1 und deswegen gebe ich einen halben Stern mehr und bin bei 2,5 Sternen.
Sehr gut. Da werden die Leute draußen, glaube ich, zufrieden und glücklich sein diesmal mit der Bewertung. ja, wunderbar. Dann haben wir es für heute geschafft. Ich bin schon sehr gespannt, wie eure Einschätzung nächste Woche ausfallen werden. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Gerade bei Theresa bin ich gespannt, ob das dann wieder Richtung Teil 1 oder Richtung Teil 2 geht.
Ich auch.
Ansonsten wisst ihr, was zu tun ist. Kommt gerne zu Saturday Night Fright. Unterstützt uns gerne auf unserem Supporter-Kanal sozusagen auf der Steady-Seite oder schaut vorbei auf unserer Shop-Seite und gönnt euch schönes Merch. Das soll es für heute gewesen sein mit Devils and Demons und Hatchet 2 und Laura, Theresa, André und mir. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
They're coming to get you, Barbara.